And how are we this evening?
What do you want?
I'm here to determine whether you're a Cylon or not. Your arm, please.
This test doesn't work too well. I mean, you gave me the green light.
Test works just fine. I lied to you, Sharon. I covered up your true nature from the rest of the fleet for my own purposes.
What did you do to him? He's not breathing.
No, he's dying right now, Sharon. I can save him. If you tell me how many Cylons there are left in the fleet.
I don't know, but I'm not getting a pulse.
Yes, you do. Now buried deep down in that thing you call a subconscious, you know. How many?
I don't know!
He doesn't have time for this, Sharon. His organs are shutting down. In 10 seconds' time, you'll experience complete brainstem death. Now, how many? Do you love him, Sharon? Only you can save him. 10, 9. Do you love him? Do you love him, Sharon?
8! There are 8!
Hallo und herzlich willkommen auf dem Bardos-Kino, im Bardos-Kino Galactica. Mein Name ist Patrick.
Und mein Name ist Britt-Marie.
Hallo, Britt-Marie.
Hallo.
Ich habe mal wieder ein bisschen Housekeeping mitgebracht, aber dazu gleich. Erstmal, wie geht's dir? Wie geht's dir mit dieser Folge? 2 Fragen.
Ja, gut. Ich überlege gerade, ob ich zugebe, dass ich eingeschlafen bin. Das hat aber nichts mit der Folge zu tun gehabt, deswegen hätte ich das vielleicht gar nicht sagen sollen. Aber ich fand die Folge okay. Also es war in Ordnung. Ich fand, es ist ja kein Plot-Twist in dem Sinne, aber interessant, dass die Story sich tatsächlich dahin gewendet hat, dass es eine Meuterei oder eine Revolution gab. Damit hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Ja. Das war so, oh wow, okay, sie ziehen es durch, ja. Ich meine, ob sie es dann jetzt wirklich durchziehen, werden wir sehen, aber das war wirklich was, wo ich dachte, oh, okay. deswegen, das fand ich ganz spannend, ja. Ansonsten war so ein bisschen, wir sind relativ viel hin und her gesprungen zwischen den Handlungssträngen. Das kennen wir zwar schon von der Serie, aber in dieser Folge fand ich es irgendwie ein bisschen viel.
Ja, ja. Mir geht's ähnlich. Ich habe auch ein paar Kritikpunkte. Es gibt auch so ein paar Highlights, aber tatsächlich nach dem vorläufigen Highlight der 2. Staffel, was jetzt eben die 3. Folge für mich war, ist das hier wieder so ein kleiner Runterbringer. Aber ist okay. Mhm. Also ist vieles drin, was ich mag, aber mir fällt eben auch auf, dass ich Caprica nicht vermisst habe letzte Woche. Vor allem nicht diesen Gelbfilter.
Ja.
Ich habe jetzt hier für so ein Social Posting die Tage auch mal ein paar Stills rausgesucht von der Galactica Miniserie. Ja. Und da haben sie ja noch nicht diesen Gelbfilter auf alle Caprica-Szenen drüber gelegt oder haben einfach ein paar Production Stills rausgesucht. Nicht Production Stills, also sagen wir mal so Stills von, also wie nennt man das? Frames?
Screencaps.
Genau, Screencaps von der fertigen Folge rausgesucht. Unter anderem da eben Hilo und Boomer, wie sie da vor ihrem Raptor stehen und da die Zivilisten zurückschicken. Und da ohne Gelbfilter sieht das alles richtig, richtig toll aus, dachte ich mir.
Okay.
Und ich vermisse das. Und jetzt, wo wir wieder da sind auf Caprica, denke ich mir die ganze Zeit, wenn das nicht alles so scheiße hässlich aussehen würde, wäre das vielleicht auch alles ein bisschen cooler, aber wahrscheinlich auch nicht.
Also er fällt auf jeden Fall auf. Er ist mir auch diese Folge wieder ins Auge gesprungen, wo ich so dachte, oh, okay, wieder besonders sonnig heute unterwegs.
Ich hoffe, wir haben jetzt nicht ein paar Fans verloren, die sagen, ich liebe das, aber das ist so ein Problem mit diesen Farbfiltern, was ich glaube, viele Produktionen der späten 90er und Nullerjahre prägt. Und ich habe da selbst bei einer erklärten Lieblingsserie wie Breaking Bad immer so meine Probleme mit, wenn die dann nach Mexiko reisen und plötzlich ist alles orange.
Mhm. Naja gut, ich meine, es macht halt natürlich vom Sehen her es einfach dann auch fest zu sehen, wo man ist. Also es ist ganz klar, wenn du kurz mal, keine Ahnung, dir einen Kaffee holst und zurückkommst und es liegt der Gelbfilter drauf, dass du auf Caprica bist, ja. Also es soll, glaube ich, den Zuschauer auch die Sehmöglichkeit irgendwie ein bisschen vereinfachen.
Richtig, genau. Es ist ein Hilfsmittel und wir haben ja schon das öfteren erwähnt, 2005 ist eben nicht 2026 und da ging man eben vielleicht nochmal, da konnte man eben auch oft nicht anhalten und sagen, ich hole mir jetzt mal einen Kaffee, sondern musste dann eben einfach weiterlaufen lassen und genau, da hast du absolut recht. Da war man vielleicht dankbar, wenn man wiederkam zum Fernseher.
Und er war gelb.
Der war gelb. Ich überlegte gerade, ob man da noch hauptsächlich Röhrenfernseher hatte oder auch schon diese LCD-Fernseher. Aber ich glaube,
Ich hatte einen Röhrenfernseher, kann ich dir sagen.
Es war eine Phase des Wechsels, glaube ich auch, ja.
Ja.
Ich hatte so einen Rückpro-Fernseher in der Zeit, weil ich einen große Bildschirmdiagonale habe.
Was ist ein Rückpro-Fernseher?
Oh, so ein Rückprojektionsfernseher. Das war damals so, ich glaube, vor dem LCD-Zeitalter, lass mich nicht lügen, aber wenn man da keinen Röhrenfernseher haben wollte, die ja immer bei einer, glaube ich, maximalen Bilddiagonale von 80 oder 82 Zentimeter endeten. Man wollte eben mal so ein 1-Meter-Diagonale, was eben heute gang und gäbe ist, jetzt mit LCD-OLED-Fernsehern. Wenn man das haben wollte, braucht man einen Rückprojektionsfernseher.
Also und im Grunde wie ein Projektor an die Wand geworfen.
Ja, richtig, im Grunde ja. Wie so eine schwarze Box und das Fernsehbild wird quasi durch so eine Projektion von der Rückwand auf so ein Display geworfen, auf so ein Screen. Und das nimmt sehr viel Platz.
Hattest du dann so richtig, so wie früher in den 80ern, wirklich auch so eine Leinwand, die du so runtergezogen
nein,
hast?
Nein. Okay. Nein. Das Ding musste man nicht aufbauen. Das fraß unglaublich viel Platz. Und damals, das war 2004, 2005, da wohnte ich in einer extrem kleinen Wohnung mit gut 20 Quadratmetern. Und das war schon ein Commitment, sowas zu besitzen, weil da stand mein Bett und ein Esstisch und eine kleine Küchenzeile drin und eben dieser Fernseher und meine Wohnung war voll damit.
So. Ja, aber das ist ja auch so, dass manche Sachen kann man ja auch wirklich erst richtig sehen mit so großen Bildschirmen, wenn man ein bisschen Abstand hat. Denn ich hatte auch letztens die Diskussion mit einem Kumpel, der hat sich einen 60-Zoll Fernseher geholt und er meinte, aber dann brauchst du schon also ein bisschen Abstand, du kannst ja nicht einen Meter vor sitzen. Ja. Das ist schon ein bisschen zu nah dran, um das dann auch zu genießen. Also dann brauchst du auch keinen großen Fernseher. Ja.
Naja. Es gibt ja Leute, die gerne einen Fernseher setzen.
Ja, schon, aber ich kann es schon verstehen, deswegen ist es so ein bisschen so, ja, aber lustig. Ach, guck an. Ja, ich bin kein Maßgrad. Ich habe tatsächlich lass mich nachdenken. Also ich habe die letzten 10 Jahre keinen Fernseher besessen und davor hatte ich einen Röhrenfernseher.
Ja.
Und jetzt hat mein Vater sich einen neuen Flachbildfernseher gekauft und hat mich gefragt, ob ich seinen alten Flachbildfernseher haben möchte. Und dann meinte ich so, nehme ich. Also ich hatte ja vorher keinen Fernseher. Ja, hab die halt nicht gebraucht. Und ich habe halt viel Mediathek und sowas geguckt, aber wenn, dann meistens auf meinem Laptop. Mhm. Das hat mir gereicht, ehrlich gesagt. Ja, und jetzt habe ich aber, wie gesagt, das Gerät. Und es ist total lustig auch zu sehen, das Gerät meines Vaters ist vielleicht so 4 Jahre alt oder 5 maximal. Mhm. Und was für ein Unterschied es schon ist zwischen dem Gerät, das ich habe, und jetzt dem neuen Flachbildfernseher, den mein Vater hat. Weil tatsächlich das echt nochmal locker halb so dick ist. Also, dass da so große Sprünge dann auch gemacht worden sind in den letzten 4, 5 Jahren zwischen dem Gerät, das mein Vater hatte. Ja. Und das, ja, oder vielleicht auch 6 Jahren, das halt damals schon irgendwie toll wirkte und irgendwie so, oh wow, so schmal und so. Und das ist aber im Verhältnis zu dem, was heute ist, ist es schwer und klumpig und dick. Und dabei ist es auch ein Flachbildfernseher, weißt du? Deswegen, ja.
Okay, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist wenig fruchtbar, das Thema jetzt weiter zu verfolgen.
Ja, das stimmt.
Verfolgen.
Stimmt. Aber okay. Ich wollte damit eigentlich sagen, dass ich jetzt einen Fernseher besitze. Und da gucke ich dann auch hier unsere Serie drauf. Deswegen, das passt
top,
dann, genau.
Ich glaube, es macht doch schon vor 10, 15 Jahren einen riesigen Unterschied, einfach wie viel Geld man bereit ist auszugeben. Weil wir haben jetzt unseren alten Fernseher eingemottet und vor einem Jahr in neuen Samsung-Fernseher investiert. Und ich muss sagen, der alte Sony-Fernseher war tipptopp. Der war auch sehr, sehr schmal. Und der war schon 12, 13 Jahre alt. Aber
naja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, genieße ich jetzt unsere Serie auf dem Fernseher. Und es ist aber natürlich dann auch so, und das ist der Nachteil dann von diesen Dingen, dass das natürlich Serien sind, die nicht für größere Bildschirme oder zumindest hochauflösendere Bildschirme gedacht sind, wo man dann schon das eine oder andere Mal was sieht. Wobei ich finde, jetzt hier bei Battlestar Galactica geht's noch. Schlimmer ist Star Trek, weil da siehst du dann halt einfach die Prothesen.
Ja,
aber das nimmt man halt dann mit, das übersieht man dann einfach, weißt du, so, ach, ist okay.
Ich habe mir die Tage relativ viel Gedanken darüber gemacht, über TV-Ästhetik und im Vergleich zu dem, was man eben heutzutage sieht, und da fällt mir natürlich schon extrem auf, wenn ich jetzt zeige, dass ich schon Serien gucke. Zurzeit gucken wir bei Paramount Plus Evil und ich gucke in Strange New Worlds regelmäßig rein. Generell aber schon The Jackal haben wir gerade abgeschlossen. Jetzt gucken wir eine andere UAU-Serie und Pluribus ist gerade zu Ende gegangen. Also sagen wir mal so, das sind jetzt natürlich auch alles Big Budget Prestige-Produktion, muss man dazu sagen. Aber was grundsätzlich auffällt, ist schon, dass sehr viel mehr Totalen gezeigt werden. Also dieses ganze, wir filmen Figuren oder Schauspieler innen nur Schulter aufwärts, ist fast komplett verschwunden, weil man natürlich heute davon ausgehen kann, dass Menschen das alles mit ihrem Beamer an die Wand werfen und direkt vor dem Computerdisplay sitzen oder eben vor 70, 80, 90 Zoll Fernsehern hocken. Und damals eben, klar, ich meine, das ist eben noch eine Serie hier, Battlestar Galactica, die wurde produziert, also ich meine, Star Trek 80s, 90s, noch viel mehr, für kleine Röhrengeräte. Und da guckt man dann eben auf eine 60 cm Diagonale und klar sieht das hier anders aus, als das, was wir heute sehen in aktuellen Track-Serien. Und da finde ich auch mal, ist es schwer umzuswitchen, weil ich dann immer denke, sieht alles ein bisschen schlicht aus. Könnte besser aussehen, aber ich erinnere mich dann ganz brav auch daran, für welche Technik das eben produziert wurde. Und ich glaube, dafür ist es okay. Also kleinere Bildschirme. Ja. Genau, fiel mir eben besonders auf bei der, ich möchte sagen mal, im weitesten Sinne Action-Sequenz, über die wir dann später noch reden, dem Shootout da auf Caprica, aber dazu dann gleich mehr. Resistance, Leben und Sterben. Wir haben uns letzte Woche schon gedacht, da fehlt ein Wort, ein Hilfsverb, aber irgendwas. Aber das ist
oder
das,
genau, irgendein Ende.
Leben und Sterben, Ende. So. Prämierte am 5. August 2005 bei Sci-Fi, Regie Alan Croker und Buch von Tony Graffia, die kennen wir auch schon, die hat ein paar Skripts geschrieben hier zu Battlestar in der ersten und zweiten Staffel, war eben auch Co-Executive Producerin in den ersten beiden Seasons. Und Alan Croker, was ich bisher nicht wusste oder einfach mir entglitten ist, ist, der Typ ist halt wirklich gebucht für die Finales von Star Trek Serien eine Zeit lang gewesen. Also der hat das Deep Space Nine Finale inszeniert, der hat das Voyager Finale inszeniert und der hat auch das Finale von Enterprise inszeniert in den Nullerjahren.
Hatte ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig auf dem Schirm.
Der war anscheinend
gesetzt. Dass ich ihn kenne und dass er Star Trek gemacht hat, das wusste ich. Aber dass das echt alles die Finalen sind, das hatte ich irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ach, guck.
Kanadischer Regisseur. Mir war der noch einigermaßen präsent für die Tech War-Serien, diese mittelmäßig gute bis eher schlechte William Shatner-Serie, die in den 90ern.
Ich wollte nämlich gerade sagen, da haben wir ihn, den Shatner, genau.
Und ich glaube da hat er recht viel gemacht. Also ich meine, da ist sein Name 6, 7, 8 Mal aufgeschlagen. Das ist aber auch dann wahrscheinlich schon die Hälfte der Serie gewesen, weil ich glaube, die wurde auch relativ schnell abgesetzt. Die lief bei RTL und damals war echt so saure Gurkenzeit auch ein bisschen Bezug auf Sci-Fi im Fernsehen und ich habe die damals dankbar geguckt und jetzt rückblickend denke ich mir, boah.
Es ist halt einfach ein Konglomerat auch an Tropes, die einfach alle zusammengeschmissen, in den Mixer geschmissen, einmal durchgemischt werden und dann einfach so einmal raus auf die Seite. Es hat dann aber, glaube ich, noch ein Nachleben gehabt in Comicform. Also er hat ja dann noch einige Comics geschrieben in dem Universum. Aber es war, ich muss es leider sagen, verdientermaßen erfolglos.
Ein bisschen Housekeeping, weil wir haben uns ein, zwei Fragen gestellt und ich habe versucht, die zu beantworten durch tiefgehende Recherche, will heißen, mal kurz gegoogelt. Ich habe eine Sache, die erklärt auch diese Folge, da haben wir kurz gerätselt, ist, darf sich jetzt eigentlich Lia Dama frei an Bord der Galactica bewegen? Nee, der Rückblick und die heutige Folge erinnert uns daran, dass er tatsächlich nach Dienstschluss auch wieder zurück in die Zelle muss. So.
Ja.
Weil ich glaube, da waren wir uns nicht mal ganz sicher. Und das So Say We All, meinte ich tatsächlich, käme aus dem Militärischen und sei quasi so als geflügeltes Wort auch in den Mainstream eingewandert im Battlestar Galactica-Kosmos, aber ist natürlich nicht so, ist tatsächlich gemäß der Battlestar Galactica-Lore eine abschließende Antwort auf ein Gebet an die Götter von Kobol. Wobei Amen auch wohl im Wortschatz der Battlestar Galactica See existiert. Zumindest wird es in späteren 2, 3 Folgen mal genannt. Was Kontinuitätsproblem sein kann, aber vielleicht auch nicht.
Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich das sehr spannend finde. Es kommt aus einem religiösen Kontext heraus. Mhm. Jetzt müsste man natürlich wissen, das weiß man nicht, wie das Standing der Phrase innerhalb des Universums von der Serie ist, weil dass Adama tatsächlich bei seiner großen Flammenrede da dann am Ende so say we all sagt, also sprich wirklich ein religiös geprägtes Endwort sozusagen. Das finde ich jetzt für Adama ehrlich gesagt ein bisschen überraschend, weil der ja gar nicht so richtig religiös ist. Auf der anderen Seite, wenn das ursprünglich aber aus dem Religiösen kam, sich dann aber etabliert hat innerhalb des Militärs, weil zum Beispiel Soldaten in Kampfsituationen oder Konfrontationen und so weiter vielleicht gebetet haben und dann halt eben das für sich und sich das dadurch etabliert hat als eine Phrase, die im Militär benutzt wird, dann würde es wieder passen zu Adama. Aber das finde ich spannend. Das müsste man, wahrscheinlich weiß es keiner. Wahrscheinlich denke ich da auch jetzt zu viel drüber nach, aber das ist trotzdem interessant.
Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, dass Adama diese Rede am Ende der Miniserie nur in Richtung des militärischen Personals hält, sondern ich habe da tatsächlich alle 50.000 Überlebenden immer so ein bisschen mitgedacht, ehrlich gesagt.
Ja, also, ja, das schon, aber dass er überhaupt diese Phrase verwendet. Ich meine, so ein Anführer, der halt wirklich überhaupt gar nichts, also der hat wenig mit Religion also zu tun irgendwie, oder ist zumindest, sagen wir mal, ich weiß nicht, ob er Atheist ist, aber er wirkt nicht so, als würde er seine religiösen Überzeugungen nach außen tragen. Oder erst recht nicht in so einer Geschichte. Und dann plötzlich hält er da irgendwie seine große Rede und schließt sie mit einem, ich sag jetzt mal, Amen, vergleichsweise, ja, das würde ich nicht erwarten. Ich würde auch nicht erwarten, dass hier ein militärischer Leader oder ein Admiral dann mit Amen irgendwie eine große politische Rede beschließt. Deswegen, das finde ich schon interessant. Aber wie gesagt, es kann ja sein, dass das innerhalb des Militärkosmos schon etabliert war und man diese Herkunft mit dieser religiösen Konnotation gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, sondern dass man das halt einfach so als geflügeltes Wort benutzt hat, genau.
Vermutlich, genau, ich glaube, es tut nicht gut, das zu sehr zu hinterfragen.
Zu diskutieren, genau, aber trotzdem ist es spannend.
Dass Adama und, glaube ich, alle Figuren bis auf jetzt dezidiert die Zylonen, die humanoiden Zylonen natürlich und Gaius Bolter hier gläubig sind, ich glaube, das macht die Serie schon klar, natürlich in verschiedenen Abstufungen, im Sinne von, nehmen wir dann eben das heilige Wort wörtlich oder sind wir so diffus, glaube ich, im Sinne von, ja, ich gehe dann 1-3 Mal im Jahr zum Gottesdienst an den hohen Feiertagen und ansonsten kümmert mich das eigentlich wenig, aber wir wissen eben schon, auch Adama ist ein gläubiger Mensch, ich glaube, er hat ja auch eine Unterredung mit Roslyn darüber, wo er dann eben auch sagt, ja klar, wir sind alle gläubig, aber hier, Frau Präsidentin, doch nicht so gläubig, aber du hast schon recht, es ist, ist vielleicht ein Wagnis gewesen. Vielleicht haben wir deswegen alle so irritiert geguckt in der Folge. Und nicht so einfach nur aufgrund dessen, was jetzt Ron Moore da erzählt hat, dass nämlich alle Schauspielerinnen und Schauspieler so überrascht waren, wie flammend da diese Rede war. Aber ja. Und genau, dann haben wir, glaube ich, in Bezug auf die Handhabung der Waffe von Specialist Kelly uns gefragt, ob man tatsächlich im Militär auch bei der Grundausbildung auch für Nicht-Einsatz im Gefecht auch sowas wie eine Grundausbildung an der Waffe beenden muss, genau, wenn man in den militärischen Dienst eintritt. Und ich habe das mal nur nachgeguckt, jetzt für das amerikanische Militär und für die Bundeswehr, und weder noch muss man da tatsächlich, wenn man zum Beispiel Rettungssanitäter ist oder eben Mechaniker oder in der Verwaltung sitzt, da irgendwie eine Grundausbildung an der Waffe durchführen. Also das ist
also
keine
in der
Pflicht.
Verwaltung, das verstehe ich. Hm. Aber wenn du jetzt sowas wie, ich hätte jetzt gedacht, gerade so Mechaniker, die auch im Feld unterwegs sind, oder auch hier so ein Sanitäter oder so, da hätte ich geschworen, die müssen das machen.
Ja, das ist ja was anderes im Feld. Das weiß ich nicht. Soweit sind meine Recherche nicht vorgedrungen.
Okay. Aber du meinst ja genau, also jemand, der dann halt einfach, Tyrell oder so, okay.
Tyrell, weiß ich nicht.
Falsches Beispiel. Wen hatten wir denn da? Ach ja, wir hatten hier Specialist Kelly.
Die genau, Zahnpraktiker-Ausbildung genau. da, ja.
Ja.
Ja, ich glaube, dass tatsächlich mit diesem Hinweis darauf, dass sie ja im Grunde das hier nur so als Nebenjob macht, um ihr Studium zu finanzieren, soll uns jegliches in Frage stellen, austreiben in der Situation. Und in dem Fall
hat ja Tyrell noch mehr Recht gehabt, weil er ja gesagt hat, also die können das nicht, die sind einfach das überhaupt gar nicht gewohnt, und das bisschen, was sie an vielleicht Training noch hatten, nach dem Motto, das ist eine Waffe, so hältst du sie und so entsicherst du sie, war vor etlichen Monaten. Also ja.
Interessant auf jeden Fall, dass das Thema hier nochmal zur Sprache kommt, die Todesumstände hier von, jetzt habe ich seinen Namen schon vergessen.
Oh Gott.
Wie hieß der denn?
Crashdown hieß er als Nickname. Ich weiß gerade den richtigen Namen.
Ach so, Crashdown. Wir wissen ja nur Crashdown. Crashdown reicht ja. Der Tod von Crashdown wird ja nochmal kurz aufgegriffen.
Oh mein Gott, bitte behalte diese Folge hier in guter Erinnerung. Ich weiß einen Namen. Das kommt nie mehr vor in unseren Besprechungen.
Ob das jetzt hier so eine große Relevanz hat für den Rest der Handlung, mal gucken.
Ja.
Wollen wir, weil wir es ja letzte Woche so vermisst haben, auf dem von Zylon besetzten Caprica anfangen? Also
ja,
Recap.
Lass uns da anfangen.
Genau, relativ kurz, obwohl wir verhältnismäßig viel Zeit verbringen, kann man sagen, da passiert gar nicht so wahnsinnig viel, zumindest lässt sich es in zwei Sätzen zusammenfassen, nämlich Starbuck und Hilo treffen auf die Caprica Buccaneers, das ist ein Pyramid-Sportteam, und andere Überlebende des zylonischen Angriffs. Nach anfänglichen Spannungen nähern sich die Überlebenden einander an. Ich habe das jetzt mal sehr, sehr kurz formuliert. Natürlich könnte man jetzt auch noch im Detail darauf eingehen, dass Sam, einer der Mitglieder der Buccaneers, und Kara, aka Starbuck, hier Sport machen zusammen. mit viel Körperkontakt, aber wie hat dir das denn gefallen?
Also erstmal natürlich Überraschung, dass da noch andere Leute auf dem Planeten unterwegs sind, die keine Zylonen sind und überlebt haben und offensichtlich sich da durchschlagen. Aber natürlich, ich denke mal, dass tatsächlich da noch ganz viel mehr Leute unterwegs sind. Ich glaube, es haben viel mehr Leute überlebt und kämpfen sich jetzt da irgendwie so durch, als man das meint. Und das ist jetzt eben ein Team. Also das war das eine, das
die
war so Überraschung.
Die waren im Höhentraining, wird glaube ich erwähnt.
Ja, also in dem Fall, ja, aber da sind bestimmt auch noch mehr Leute, die irgendwie überlebt haben. Aber das fand ich ganz spannend. Dann fand ich, dass der Anführer der Buccaneers einfach eine Carbon Copy of Lee Adama war. Also so derselbe Typ, oder? Ja. Also es war so, ich habe auch ganz kurz mal, war ich kurz abgelenkt, ich bin ja dann, wie gesagt, auch beim ersten Gucken eingeschlafen und hatte ihn nur kurz gesehen und dachte erst, es wäre Lee und ich dachte so, nee, Moment mal, was? Also es war so auf den ersten Blick so genau der gleiche Typ. Naja, auf jeden Fall so, das war das. Dann habe ich nochmal nachgeschlagen, was Buccaneer eigentlich heißt, weil ich dachte, ich kenne das aus USA Sportsteams, also es gibt ja auch so, ich glaube, es gibt ein Footballteam, das heißt irgendwie so, das glaube ich, es gibt auch ein Hockey-Team oder so. Und ich wusste, Buccaneers heißt irgendwas, aber ich wusste nicht was. Und auf Deutsch heißt es tatsächlich ein Buccaneer. Und ich dachte, ach, okay, habe ich noch nie gehört. Also ein,
ich dachte, Buccaneer ist ein Freibeuter.
Ja, genau, richtig. Also ursprünglich Siedler und Jäger aus der Karibik und dann später aber eben zu Freibeutern und Piraten quasi geworden. Und genau, richtig. Und deswegen fand ich dann aber hier wieder interessant, dass es ja dann auch gut gewählt, weil es ist ja ein Sportteam, beziehungsweise eigentlich ist es ein, es ist eigentlich ein Militärteam, oder?
Nein. Also das habe ich irgendwie nicht verstanden. Ja. Die war beim Höhentraining vor dem Beginn der aktuellen hier Pyramid-Saison.
Ja, das
offenbar
fand ich aber verwirrend, weil erst habe ich gedacht, das ist ein Militärteam.
Nein.
Dann habe ich gedacht, als sie Höhentraining sagten, dachte ich immer noch, es ist ein Militärteam. Und dann plötzlich spielen sie da dieses komische Pyramidenspiel und dann dachte ich, sind sie jetzt doch ein Sportteam? Ja. Also okay, sie sind ein Sportteam und dieses Spiel, dieses Pyramidenspiel, das kriegen wir hier das erste Mal zu sehen, oder? Da habe ich vorher noch nie was von gehört. Ich meine, du hast erzählt, dass es das Spiel gibt, aber gesehen haben wir das in der Serie noch nie.
Genau, ich habe es tatsächlich nur mal erwähnt im Zusammenhang mit der Showbible und der Figurenzeichnung hier von Kara, a.k.a. Starbuck, ne, von der ich ja gesagt habe, Ron Ward, quasi ihre Biografie so aufgezeichnet, wie es dann eben sie ihr auch zum ersten Mal äußert, auf dem Bildschirm im Sinne von, ja, ich wollte ja eigentlich auch Profisportlerin werden und mein Knie, ach du Scheiße, ja. Und das war ja bekannt, also war zumindest mir bekannt und dir jetzt bekannt, weil ich sie erzählt habe, aber das Spiel gesehen haben wir bisher noch nicht, auch weil mutmaßlich die an Bord der Galactica weder Zeit noch Platz für sowas haben.
Ja, ja, klar. Aber hier erfahren wir dann ja eben auch, dass sie da Pro-Spielerin gewesen ist, weil das wussten wir bisher auch noch nicht. Das ist, glaube ich, jetzt hier das erste Mal, dass erwähnt wurde. Du hattest das mal erwähnt zwischendrin.
Ja, ja.
Aber hier wird es das erste Mal quasi erkennen sozusagen. Und dann erklärt sich jetzt aber auch, dass die ein Sportteam und eben kein Militärverband. Das erklärt natürlich auch, warum die einfach nicht treffen. Weil ich finde, die sahen schon sehr kompetent aus mit ihren Waffen im Anschlag und dachte, wow, die sehen aus wie so eine Guerillatruppe aus Vietnam oder so, weißt du, die dann irgendwie so den Hinterhalt auflauert und die Zylonen Stück für Stück abschießt und so. Aber offensichtlich haben sie ja nicht getroffen, weil wir haben ja gesehen. Und ich aber auch noch so krass fand, war, ich meine, gut, Starbuck ist natürlich auch diejenige, die immer so ein bisschen hier auf Krawall gebürstet meint, ihr seid ein Scheißteam. Und eigentlich soll das ja ein Witz sein, aber ehrlich gesagt wäre ich beleidigt, wenn ich der Anführer dieses Teams wäre. Aber was ich auch noch lustig fand, war, dann haben sie ja dieses Pyramidenspiel gespielt.
Ja.
Und dann hat ja Starbuck, die zwar mal Profi werden wollte, aber nicht war, den Profi haushoch geschlagen. Und ich dachte so, okay, also entweder sind sie wirklich ein Scheiß-Team oder ich weiß auch nicht. Also Starbuck wird hier so als Ideal dargestellt. Die kann alles, die schlägt jeden, auch die Profis und so. Also es war ein bisschen komisch, ein bisschen too much.
Ja, vielleicht ist sie besser, als sie zu erkennen gibt.
Ja, natürlich. Starbuck ist die Ideal, die kann alles, die weiß alles, die schlägt jeden. Es war so ein bisschen so, es hat so leichte Mary Sue-Züge schon fast irgendwie.
Super gut, ja. Ich glaube, deswegen sind wir hier, dass du auch da tatsächlich so ein bisschen deinen Finger in die offenen Wunden legst. Weil ich habe es ehrlich gesagt, ich habe nicht darüber nachgedacht, aber du hast natürlich komplett recht. Ich meine, stell dir mal vor, es ist irgendwie postapokalyptisches Szenario und einer von uns trifft zufällig auf Christian Cristiano Ronaldo und sagt, ja, ah, komm, lass es mal ein bisschen kickern und zieht den total ab.
Ich wollte mal Profi werden und zieh den dann ab, genau. Ja. Naja.
Ja, okay, das funktioniert vielleicht nicht ganz, aber für die Szene und sage ich mal, ich glaube, das, was uns die Szene vermitteln soll, nämlich einerseits diese Rivalität und Aggressivität zwischen den beiden und dann auch gleichzeitig habe diese zumindest körperliche Annäherung im Spiel, ist das, glaube ich, schon ganz gut geeignet.
Ja, man also darf es war nicht nur ich, fragen. Okay, ja. Es war nicht nur ich, die da sexuelle Tension gelesen hat, oder?
Ja.
Also, oder, ja, gut, da sind wir uns ja einig, alles klar.
Ja, natürlich.
Und ich meine, es ist ja derselbe Typ wie Lee, also die hat offensichtlich denke ich wahrscheinlich auch Typ.
Ja, sie ist ja auch durchaus sexuell aggressiv, das sehen wir ja. Sie ist ja tatsächlich neben Balter wahrscheinlich doch die Figur, die am sexuell aggressivsten ist. Wobei, da gibt es ja noch Ellen und Soltai, aber von denen sehen wir ja tatsächlich im Akt selber nicht so viel. Aber wir haben ja auch in vergangenen Folgen gesehen, inklusive des Techtelmechtels zwischen Balter und Kara, also Starbuck, dass sie da auch nicht gerade eben zurückhaltend ist und sich da nimmt, was sie möchte.
Aber weißt du, was jetzt, wo du so das sagst, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber tatsächlich haben wir bisher in der ganzen Serie keinen einzigen Fall gehabt, wo ein Paar oder auch ein One-Night-Stand Sex hatte, das in irgendeiner Form zärtlich gewesen wäre. Die haben alle so Hate-Sex, also
naja, Billy und Duala.
Anklänge.
Ja, Billy
also
und Duala nicht.
Okay, ja, aber die haben wir nicht gesehen.
Nee.
Die waren, okay, das waren die einzigen, da hast du recht. Das waren die einzigen, die waren niedlich. Aber die haben wir auch nur küssen sehen. Das war so, okay. Aber der Rest ist alles echt immer ein bisschen aggressiv.
Ja.
Oder sehr, sehr leidenschaftlich. Also nichts davon ist, komm, wir kuscheln mal auf der Couch oder so. Mhm. Also es ist, ja, aber ich meine, das ist natürlich auch nicht spannend für die Zuschauer. Man will ja ein bisschen unterhalten werden.
Ich mutmaße mal, dass auch zwischen Balter und Hetzix, die dann sich eben da verdrücken in das schöne gläserne Apartment da am See in Vancouver,
ja, okay,
dass sie tatsächlich, also dass da schon Konsens gibt, also, oder wie sagt man, Consent.
Ja.
Und dass es nicht alles nur Hate-Sex ist, aber ja, den sehen wir eben nicht, stimmt
ja,
schon.
Ja.
Ah, kein verkehrter Hinweis, finde ich, ja. Es ist tatsächlich sehr aggressiv, überhaupt die ganze, also mir hat das nicht so gepasst, ich weiß allerdings nicht, ob es jetzt an der Inszenierung liegt oder an der Art, wie es geschrieben ist. Ich finde, dieses Konfrontative hat mich relativ schnell genervt, auch weil, ich glaube, da nehme ich nicht zu viel vorweg, wir ja quasi wissen, wie solche Handlungen verlaufen, dass die dann mehr oder weniger früh oder später zusammenarbeiten werden und dass im Grunde diese anfängliche Spannung zwischen den beiden Parteien sowieso eine Sache ist, die eigentlich nur in den Griff kriegen müssen, um dann gemeinsam gegen die Zylonen vorzugehen. Weil wir wissen ja mehr oder weniger, woraus hinauslaufen
ja,
wird.
Ja, und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, so wie Starbucks hier halt mit
Starbuck
sehr
ohne S.
Starbuck.
Ohne zweites
mit, ich krieg's noch, irgendwann krieg ich's noch mal hin. So wie Starbuck hier aber auch mit sehr grobem Pinselstrich gezeichnet wird, fand ich so langweilig. Also das war so, oh, die geht mir so auf den Keks. Dieses, weißt du, so dieses Forsche und immer so gegen und ihr seid alle scheiße, fuck you und so. Also natürlich frack you. Und also ich fand das so, also einfach nur so eine Tonart, weißt du? Das ist dann total langweilig.
Weil du gerade sagtest, frack you. Ich glaube, einmal in dieser Folge, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang wird auch tatsächlich Fracking in einem sexuellen Kontext benutzt. Und ich finde, da funktioniert es dann gar nicht mehr für mich, ehrlich gesagt.
Oh, das habe ich gar nicht gehört.
Nee,
das muss
man
mal gucken.
Ich kann die Dialogzeile auch nicht mehr zuordnen.
Ja.
Aber an irgendeiner Stelle wird gesagt irgendwie, oh, so you just fracked her. Und ich dachte, oh, okay, das klingt merkwürdig. Also frack you und fracking frack und all das lasse ich gelten.
Okay,
aber
wenn wirklich jemand
sagen würde, vielleicht auch, wenn es ein bisschen hot and heavy wird, irgendwie im Bett, jemand würde mir sagen, frag me, würde ich sagen, okay, ich bin weg.
Naja, okay, also für unseren Sprachgebrauch natürlich. Obwohl, auch, also ich meine, gut, fuck me, baby. Okay, ja, gut.
Menschen erfahren gerade mehr über uns, als wir wissen wollten. Lassen wir das, warte mal.
Gehen wir zu, das war was auf Capra passiert. Mehr passiert da eigentlich nicht.
Ja, ich finde da tatsächlich auch die ganze Inszenierung, also da liegen meine größten Kritikpunkte an der Folge ein bisschen einfach hemdsärmelig, da fehlt das Budget, wir haben wieder diesen Gelbfilter, dieses Feuergefecht ist eben auch Ron Bur spricht in seinem Podcast-Kommentar darüber, eben auch den Produktionsumständen und dem knappen Budget geschuldet. Und er meinte eben auch, er würde so gerne wirklich brachiale, großspurige Action inszenieren und zitiert dann Sam Peckinpah und John Woo und sagt, diese Shootouts machen die ja schon toll. Aber wir konnten zum Beispiel auch beim anfänglichen Shootout die andere Seite gar nicht zeigen, weil uns ungefähr einfach die Drehzeit fehlte, um da wirklich sowas zu stagen, wo man dann wirklich beide Seiten aufeinander schießen sieht. Und so haben wir dann eben überwiegend Thilo und Starbuck, wie sie Deckung nehmen hinter so einem, hinter ihrem Geländewagen.
Und von keinem einzigen Schuss getroffen werden, genau.
Und er sagte, einerseits ist das ganz gut erzählerisch, weil natürlich dann weiterhin im Unklaren bleibt, wer schießt auf sie. Sind das eben, wir müssen ja mutmaßen, Zylonen, aber sind die Puppen sich dann als Menschen. Er sagt, andererseits wirkt das natürlich alles nicht so toll, wie er es gerne hätte. Und er ist da sehr, sehr selbstkritisch auch. Und er sagt, also das ist letztendlich meine Schuld. Ich bin der Producer hier. Ich bin der Head-Autor von dem Ganzen. Ich segne das ab. Mhm. Aber er meinte auch, das ist so gut, wie es eben ging. Aber er hätte sich es auch ein bisschen besser gewünscht.
Mhm. Ich fand auch lustig, es hatte ja auch diese, dann, als sie dann diese Frage gestellt hat, die ihr beweisen sollte, dass das Menschen sind. Und ich dachte, das ist so ein bisschen wie heißt das Haustier, das du als Kind hattest, irgendwie so. Es war, weißt du, so diese Passwortfragen. Es war eine wirde Frage. Und es war auch offensichtlich so, und offensichtlich wusste sie die Antwort auch nicht. Das fand ich noch viel schlimmer. Das war so, komm, wir erschießen sie jetzt einfach. Nein, er hatte recht. Ich dachte so, Gott sei Dank war hier noch, wie heißt er hier, Dings dabei, Hilo dabei, der da gesagt hat, nee, stimmt schon, ist zurückgenommen worden. Ich so, okay. Also es war ein bisschen komisch.
Tai sagt hier einmal, you were fracking her.
Ah, okay.
Nee, klingt merkwürdig. Wir gehen mal an Bord der Galactica und dort habe ich so versucht, zwei Handlungsstränge hier raus zu doktoren aus dieser Handlung, die miteinander durchaus verwoben ist, der großen Komplexen. Aber ich glaube, das klappt ganz gut, dass man das hier zweiteilt. Mhm. Und zum einen haben wir hier nämlich diese ganze Geschichte um Tyrell und Boomer und Kelly. Und auf der anderen Seite eben das, was wir hier sehen um Tai und den Ausruf des Militärrechts, Kriegsrechts. Und Aufstände und Flucht von Präsident Roslin. Und ich würde sagen, fangen wir an mit Tyrell und Boomer. Genau. Tyrell wird nach seiner Rückkehr zu Galactica verhört und eingesperrt, der aufgrund seiner früheren Beziehung mit Galactica Boomer verdächtigt wird, ebenfalls ein zylonischer Agent zu sein. Bolter handelt gegen Tais Anweisung, Tyrell mit dem Silent Detector zu testen, sondern entlockt stattdessen Galactica Boomer mit einer List die Anzahl der in der Flotte befindlichen menschlichen Zylonen. Die Antwort ist 8. Zumindest gibt sie die und wir müssen. Egal, das
wir zählen gleich nachher nochmal.
Wir überlegen gleich, ob das verlässlich ist oder auch nicht. Sie windet sich ein bisschen. Sie sagt erstmal, sie wisse es nicht. Bei der Überführung in eine ausbruchssichere Zelle erschießt Specialist Kelly Boomer, die in Tyrells Arm stirbt, mit den Worten: Ich liebe dich, Chief. Oder ich liebe dich, Galen? Ich bin mir nicht so sicher. Ich liebe dich so.
Ich weiß gar nicht, ob sie da einen Namen dran hängt. Also wenn, dann sagt sie Chief. Aber ich glaube, sie sagt nur I love you.
Ja. Also sein Rang oder sein Jobtitel wäre irgendwie merkwürdig, ne? Ich liebe dich,
Chief. Hat sie den jemals beim Vornamen genannt? Das ist doch so ein bisschen wie manchmal in den Serien, die Leute sich auch nur mit Nachnamen irgendwie ansprechen.
Ja.
Ich erinnere mich gar nicht dran, dass sie ihn jemals noch mit Vornamen irgendwie angesprochen hätte. Aber naja, es war egal, auf jeden Fall.
Bei Star Trek war ja auch immer, bei Star Trek war ja auch O'Brien immer der Chief O'Brien. Mich hat das richtig irritiert, dass irgendwann mal gesagt wurde, Miles, der heißt Miles. Ich dachte, sein Vorname sei Chief.
Man sieht ja, ich wollte nämlich gerade sagen, man sieht aber auch genau, wer ihn Chief nennt und wer ihn halt auch Miles nennt, weil zum Beispiel ja auch, also das ist jetzt ein kurzer Exkurs, aber Bashir zum Beispiel, der ja der beste Freund von Miles, dann Miles O'Brien später, auf DS9 ist, der nennt ihn nur Miles.
Okay.
Also da ist dann schon ein Unterschied auch in der Beziehung sozusagen.
Ich hätte es lustig gefunden, wenn Keiko O'Brien, also seine spätere Frau, ihn mal auch Chief genannt hätte. Schön, dass du zu Hause bist, Chief. Chief
in bestimmten Situationen.
Und sie
nein,
sie
sagt auch Miles.
Sie hätten auch ihr Kind Chief Junior nennen können.
aber also sie sagt Miles, Bashir sagt Miles, aber Kira sagt Chief.
Ja.
Gut, also hier haben wir halt auch Chief. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht gewusst, wie Tyrell mit Vornamen heißt. Gut, dass du es nochmal gesagt hast.
Galen. Nicht, dass es wirklich hilfreich ist, aber so heißt er ja.
Ja.
Das ist ja auch so ein Phänomen überhaupt einer Serie, in der noch von Beginn an gar nicht so klar ist, welche Figuren haben dann einfach mehr zu tun und welche weniger. Man hat sich auch zum Beispiel auch bei Duala überhaupt keine Gedanken gemacht über einen Vornamen, bis, glaube ich, irgendwann in der zweiten Staffel dann irgendwann abgesagt. Die heißt Anastasia. Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt bis zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt schon mal genannt wurde. Aber,
also ich wüsste es nicht, aber ich bin ja auch so schlecht im Namenmarkt.
Ja, das entwickelt sich organisch und ich weiß gar nicht, ob Galen Tyrell von Anfang an einen Vornamen hatte. Ich kann zum Beispiel hier zu dieser Episode sagen, dass man für diesen Corporal Vanner, der hier Rosalind bewacht, für den eine viel, viel blühendere Zukunft in der Serie eigentlich geplant hatte. Und dann haben einfach die Autorin und Autorin irgendwann festgestellt, ja, eigentlich ist da nicht mehr rauszuquetschen. Lass es das gewesen sein. Also von daher, das ist ja auch alles sehr organisch. Und dann wäre der auch vielleicht irgendwann mehr gewesen als Corporal Vanner, sondern vielleicht ein James oder ein John oder ein Jimmy oder was weiß ich.
Ja.
Genau. Worüber möchtest du sprechen?
Es hat ja damit begonnen, dass Tyrell im Verhörzimmer sitzt und Ty ihn verhört und ihm vorwirft, er sei ein Zylone, er würde zusammenarbeiten mit Boomer, die ja offensichtlich eine Zylonin ist, weil sie hat ja Adama erschossen. Mhm. Und er glaubt ihm nicht, obwohl er beteuert, dass er kein Zylone sei. Mhm. Und was ich viel krasser finde, ist, dass er dann wirklich dann ihn schlägt. Also das, was man ja eigentlich im Verhör nicht machen sollte. So apropos hier Regeln und so. Aber ich habe auch das Gefühl, nach diesem Verhör, er geht ja auch sehr frustriert raus, weil ja Tyrell trotzdem weiterhin darauf besteht, er sei kein Zylone. Aber es gab so ein paar Dinge auch. Erstens, dass Ty ihn überhaupt geschlagen hat. Und du siehst, das fand ich wiederum gut, du siehst die Wache, die wirklich so zusammenzuckt und ihn mit ganz großen Augen anguckt, weil er irgendwie gar nicht fassen kann, dass Ty so ausrastet. Ja? Also da hat er irgendwie gar nicht mit gerechnet. Ich meine, Adama würde das so nicht machen. Das, glaube ich, sind wir uns einig.
Ja.
Und Ty ist da schon sehr hemdsärmlich unterwegs. Und dann war ich aber ein bisschen überrascht, dass Tyrell so verletzt war von diesem einen Schlag, weil der fällt ja dann irgendwie auf den Boden und dann hält er sich auch so komisch die Rippen und kann irgendwie kaum atmen. Und ich dachte so, okay, wow, es war so ein bisschen so, also Tyrell muss eine Faust aus Eisen, Ty muss eine Faust aus Eisen haben. Nichtsdestotrotz, diese ganze Situation war krass. Und dann hat man ja diesen einen Blutstropfen gesehen, der eher dann so von seiner Wange tropfte und auf den Boden tropfte. Und da frage ich mich, was uns das sagen soll, weil, also, normalerweise hätte ich gesagt, das sagt uns, er ist kein Zylone, weil er blutet.
Ja.
Aber das ist ja keine, das ist ja nicht, also das stimmt ja nicht, weil wir wissen ja, dass Zylonen auch bluten können. Also die sind ja im Grunde wie Menschen mit allen diesen Reaktionen. Das heißt, so Blut hat halt noch keine Bedeutung. Und ich frage mich jetzt, was dieser Blutstropfen bedeuten soll. Also oder ich weiß nicht, der ist schon irgendwie wichtig, weil der kommt am Ende ja nochmal vor.
Genau, das ist ja spiegelbildlich das, was wir am Ende der Folge sehen, als dann Galaktika-Boomer erschossen wird und die eben auch einen Blutstropfen verliert auf dem Boden. Und wir sehen eine vergleichbare Einstellung, der eben ihr Blutstropfen in Zeitlupe auf dem Boden fällt.
Aber ich hatte dann halt erwartet, nachdem wir dieses gleiche Bild am Ende mit Boomer nochmal präsentiert bekommen, dass dann vielleicht mit ihrem Blut irgendwas passiert in dem Moment, in dem es auf den Boden aufknallt, aber tut es nicht.
Nein.
Es ist genau gleich. Und das ist vielleicht auch das, was uns gezeigt werden soll, nach dem Motto, wir können uns auf nichts verlassen, weil es gibt keine Möglichkeit, sie zu unterscheiden.
Richtig, deswegen ja auch oder, der Zylon-Detektor, genau.
Oder uns wird damit gesagt, Leute, Sie haben recht. Tyrell ist ein Zylone. Das glaube ich zwar nicht, dass das die Conclusion sein soll, aber theoretisch wäre das möglich. Der Zylon-Detektor, fang damit bitte nicht an, weil ganz ehrlich, der Zylon-Detektor, wir wissen doch, der funktioniert. Also hier wird ja behauptet, er wird nicht funktioniert, aber das ist ja Bullshit. Bolter behauptet ja nur, er funktioniert nicht, weil er die Zylonen schützen will. Das heißt, er funktioniert schon. Er behauptet nur eben, dass es nicht geht.
Genau, weil ja sonst das keinen Sinn ergeben würde, dass er Galaktika-Boomer nicht als Zylonin erkannt hat.
Eben.
Also muss er das ja quasi auch, um sich selber zu schützen. Natürlich,
genau.
Ja.
Aber diese ganze Verhörszene, also nach der Verhörszene habe ich dann auch schon gedacht, okay, wow, Ty, habe ich das Gefühl, ist dabei irgendwie, he's losing it. Also er verliert irgendwie so den Griff über die Situation und so. Also und dass der da auch so, ich weiß nicht, ist das die Wut, die er hat auf Tyrell, weil der vermeintlich in den Anschlag um Adama verwickelt ist? Also wo kommt diese Wut her bei Ty?
Ach so, ich finde, das ist tatsächlich doch eigentlich psychologisch ganz gut fundiert, woher das kommt. Er ist ja erst einmal überfordert mit der ganzen Situation. Er bekommt ja Druck von allen Seiten, inklusive der Privaten. Nämlich Ellen macht ihm auch noch Druck, dies und das zu machen. Und man sieht ja auch schon in anderen Szenen hier in der Folge, wie er immer kurz so vor dem kompletten Nervenzusammenbruch ist, vom Kollaps. Irgendwie da nervös nach seiner Flasche Alk, nach seinem Flachmann da fischt im Hosenbund und so weiter. Also ich glaube einfach, das ist eine komplette Überforderung gerade. Und deswegen reagiert er eben auch so unprofessionell. Und wir haben ja auch in der früheren Folge auch schon gesehen, wie er da Galaktika-Boomer verprügelt. Also er ist offenbar auch nicht sehr, sehr kontrolliert in seinen Handlungen.
Ja, und vor allen Dingen hält er sich ja auch offensichtlich an keine Regeln. Und die Tatsache, dass er jetzt selbst ja Militärrecht ausgerufen hat, das heißt, er ist der König, der ist ja unantastbar. Der kann ja einfach alles bestimmen. Das ist halt echt ein Problem. Weil es gibt kein Korrektiv mehr da.
Richtig, ja. Ich fand das ganz gut gelöst. Statt nochmal so Figuren ausführliche Dialoge halten zu lassen, weil ist ja auch schon wieder eine Woche her. Man kann nicht davon ausgehen, dass alle die letzte Folge geguckt haben. Wie gesagt, wir sind ein paar Jahre vorm Streaming-Zeitalter. Einfach nur mal hier Bolter und Ty diesen kurzen Austausch haben zu lassen, so von wegen, sie sind nicht der Vizepräsident, sie sind gar nicht, weil es gilt gerade das Kriegsrecht, fand ich eigentlich ganz gut, weil es im Grunde nochmal so den Status quo ganz gut auf den Punkt bringt und da tatsächlich nur 5 Sekunden kostet, ohne dass die beiden jetzt nochmal da stehen und sagen, was ist eigentlich passiert seit letzter Woche? Das fand ich ganz gelungen. Ansonsten, ja, lieber Bekannte von mir nennt das immer so, man hört das Papier rascheln. Ich fand eben in einigen Szenen dann doch, das fühlte sich sehr, sehr geskriptet an. Ich glaube, die SchauspielerInnen machen das Beste daraus. Aber ja, dieser Moment, in dem eben Ty den Chief niederschlägt und der fliegt dadurch die ganze Zelle, dachte ich mir auch, ja, also der Chief ist jetzt eben auch nicht ein schmächtiges Bürschlein. Und ich meine, Ty hat auch keine übermenschlichen Kräfte. Genau wie diese Szene hier mit Balter kommt in Boomers und Tyrells Zelle überhaupt? Wieso sind die zusammen eingesperrt? Ich meine, Roslyn und Lee haben ja auch separate Zellen, war keine dritte
oder
vierte
Zelle. Wobei, sie können miteinander reden. Also das ist ja auch schon ein Problem.
Ja, aber diese ganze Countdown-Geschichte, und ich bin total empfänglich für diese Countdown-Erzählmechanismen. Ich liebe das ja immer in dem Moment, in dem es heißt, wir haben 3 Minuten, wir haben 4 Minuten, wir haben 18 Sekunden, was weiß ich. Eigentlich mag ich das ja, aber in dem Moment, als hier Balter dann Tyrell diese Spritze setzt und sagt, in 10 Sekunden ist er tot. 10, 9, 8, dachte ich mir, ja, also es ist, so funktioniert der menschliche Körper, der zylonische Körper wahrscheinlich nicht. Und ja, es ist okay, es erzählt die Geschichte. Ich glaube, es transportiert die Dinge, die es transportieren soll, erzählerisch wie emotional, aber es wirkte alles so ein bisschen forciert.
Absolut, ja. Ich frage mich übrigens, ob sie vielleicht nicht mehr als 3 Zellen an Bord haben. Das könnte durchaus sein.
Ja, wahrscheinlich, ja. Und die ist groß, die Zelle. Also wir haben einmal so eine Totale, wo Boomer und Tyrell da sitzen und das ist auch eine sehr schöne Kameraposition, also am Boden. Und man sieht auch die Zelle in der gesamten Größe, vielleicht auch mit einem Weitwinkelobjektiv, keine Ahnung. Also sieht auf jeden Fall sehr, sehr geräumig aus, dachte ich. Also viel geräumiger als die militärischen Quartiere, wo dann da teilweise 6 oder 8 Leute auf engstem Raum zusammen sitzen.
Aber ich vermute mal, die werden eine Gruppenzelle gehabt haben, wie diese, und dann nochmal 2 Einzelzellen. Und für mehr rechnen sie vielleicht gar nicht.
Ja, auf jeden Fall keine dauerhafte, weil die parallel errichten die ja ein paar Gänge weiter noch eine besonders ausbruchssichere Zelle für Buber.
Naja, also du hast schon recht, also wenn man anfängt, das zu hinterfragen, dann gibt es, also da sind überall Löcher und Fragen, die offen bleiben. Es ist alles, du hast schon recht, es wirkt alles sehr konstruiert. Ja, okay, es ist halt so. Und ich glaube, wir sollten auch so dieses Drama natürlich extra nochmal bekommen, auch zwischen Tyrell und Boomer, wo Tyrell ja dann sie quasi, also er verprügelt sie nicht, aber er schnappt sie schon am Kragen und schubst sie so gegen die Wand und so, wo ich auch dachte, wow, der reagiert auch aggressiv, das fand ich jetzt nicht überraschend, aber halt auch körperlich aggressiv. Das fand ich tatsächlich dann schwierig wieder, dass dann immer gleich ins Körperliche auch gegangen wird. Also es ist ja schon sehr, 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 sehr schwierig. Nichtsdestotrotz ist Boomer ja wirklich am Ende von allem irgendwie. Ja. Und ich frage mich auch bei Boomer, ehrlich gesagt, also ja, wir haben ja gesehen, dass sie völlig aufgelöst ist, weil sie gar nicht verstehen kann, was da passiert ist und dass sie es gewesen ist. Hm. Und jetzt hat man das Gefühl, sie hat sich zwar ein bisschen beruhigt, aber irgendwie, ich weiß nicht, die ist mir ein bisschen zu ruhig fast schon. Aber vielleicht hat sie sich einfach in ihr Schicksal ergeben. Ich weiß es nicht.
Was ich glaube, hier nicht ausgesprochen wird, aber uns einfach durch ihre Handlungen vermittelt werden soll, ist, dass sie eben kein Bewusstsein dafür hat, für das, was sie ist und dort getan hat. Also, dass sie einfach die Beweggründe für das, was sie da getan hat, nicht nachvollziehen kann. Und ich glaube schon, dieses authentische, ich habe doch keine Ahnung, woher soll ich wissen, wie viele Humanoide zu lohnen, es gibt innerhalb der Flotte gibt und so weiter, dass das schon authentisch ist. Also,
ja, und wenn das authentisch ist, dann fragen wir uns doch, ob diese Zahl 8, die sie genannt hat, überhaupt stimmt, weil vielleicht hat sie das einfach nur quasi gesagt, weil sie was sagen musste, weil sonst nämlich Tyrell halt gestorben wäre, ja. Dann hätte sie halt auch genauso gut 5 oder 10 sagen können. Mhm. Also, und das Ding ist ja auch, dass Balter das ja gar nicht beweisen kann. Balter wiederum geht ja davon aus, dass irgendwo tief in ihrem Unterbewusstsein vergraben die Zahl stecken muss und dass sie dann halt, wenn er so eine Drucksituation schafft, die rauskommt. Also auch rausbricht aus ihr. Aber ob das jetzt wirklich stimmt, ist halt, naja. Also, ja, ich weiß nicht. Glaubst du, dass es wirklich 8 gibt?
Kann ich nicht beantworten.
Ich hatte halt überlegt, wenn es 8 gibt, dann, also ich habe halt überlegt, wie viel wir schon gekillt haben. Also wenn es 8 Stück wären.
Wir haben gar keine gekillt, die können sich ja ewig reproduzieren. Ne?
Also naja, aber die halt jetzt quasi schon aufgedeckt worden und entsorgt worden sind. Also und das sind, also wenn ich mich richtig erinnere, sind es 3, oder? Das ist der,
4.
Der Journalist oder was? 4? Mhm, ja. Okay, warte, wer war denn da? Also das ist der Journalist.
Der PR-Heini, genau. Der Waffenhändler.
Den Waffenhändler habe ich jetzt gar nicht mitgezählt, weil der war ja nicht auf dem Schiff, oder? Nein, der war ja vorher auf der Station.
Ach so, ja.
Also es geht ja darum, 8 sind auf dem Schiff. So habe ich das verstanden.
Ach so, innerhalb der Flotte. Innerhalb der Flotte.
Also wir haben den auf jeden Fall den, genau, den PR-Heini. Wir haben die Kopie von Roslin quasi.
Die Kopie von Roslin?
Nicht von Roslin, von Six. Die Kopie von Six quasi. Und Nabuma. Das wären 3.
Ja.
Das heißt, dann hätten wir theoretisch noch...
Der Waffenhändler, 5. Der PR-Typ, Six und Boomer.
Okay, wenn wir den Waffenhändler 4. Noch mitzählen, dann hätten wir 4, genau. Ja. Ja, also okay, spannend. Also, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es Bullshit ist.
kann ich dir nicht sagen.
Ja, und dann interessant natürlich auch noch Bolter, der da halt auftaucht und einfach mal Tyrell so eine Todesspritze setzt. Und man hätte ja meinen können, er blufft oder so, aber das glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, dass er halt das riskiert hätte, Tyrell halt einfach umzubringen. Und wow.
Ja.
Und dann hattest du auch noch geschrieben in unseren Aufzeichnungen, ich musste so lachen, oh, Bolter hat sein weißes Doktorjäckchen angezogen und dann ist mir aufgefallen, stimmt, du hast recht, der kommt da völlig in weiß, so als Profi in die Zelle und ich dachte auch so, what the fuck? Schon ein bisschen strange.
Ich musste echt lachen, weil das ist tatsächlich so, ich habe jetzt gerade so mit Rückbesinnung auf die vorhergehenden 2-3 Folgen, in denen er eben ständig untergraben wird, in denen eben seine beiden wichtigen Ämter, nämlich so als Chief Scientist der Flotte und als Vizepräsident ständig untergraben wird und Leute immer so, Doc, komm her, jetzt schlepp mal mit hier und so. Und er immer so, hey, Moment, ich bin Wissenschaftler, ich bin Intellektueller, ich bin promovierter IT-Fachmann und Vizepräsident. Habe ich mir gedacht, jetzt ist er vielleicht irgendwie so in eine Quartier gedacht, jetzt ziehe ich mir meinen weißen Arztkittel mal wieder an, meinen Wissenschaftlerkittel und haben alle wieder Respekt vor mir.
Ja, und aber er hat ja auch ein weißes Hemd noch dazu angezogen, wo ich dachte, wow, also der sieht wirklich aus, als würde er durch die Krankenhausflure irgendwie stapfen und sagen und sie, bitte Patient Nummer 7 in Raum 5 oder so.
Also ja, ist schon es ist ein geil. Bisschen wie diese Medizin-Influencer, die sich dann immer so ein Stethoskop umhängen und auch so ein Ding anziehen, damit sie auch glaubwürdiger wirken, obwohl es total Mist erzählen von irgendwelchen esoterischen Gadgets und Glaskugeln, die dich heilen sollen. Aber ich wollte nur ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast, zu dem 8 Humanoiden zu lohnen. Vielleicht kleiner Hinweis an Menschen, die die Serie gesehen haben. Wir wissen ja, wohin es geht. Ich kann allerdings jetzt nicht wirklich mehr dazu sagen, als das, was du hier gerade spekuliert hast. Das ist nicht komplett fehlerfrei, was du gerade gesagt hast.
Ja, okay.
Aber ich möchte jetzt ehrlich gesagt auch ungern hier korrigieren, weil es nicht wirklich ausschlaggebend ist für den weiteren Spannungsaufbau, für die weitere Dramaturgie und auch, glaube ich, weil ich sonst mutmaßlich auch irgendwas sage, was wir hier sehen, nicht hergibt.
So. Ja, okay. Aber auf jeden Fall, im Grunde ist das Ergebnis dieser Geschichte, dass wir es einfach immer noch nicht wissen. Punkt.
Nein, das suggeriert die Szene, dass es
außer wir glauben Boomer, aber ich glaube jetzt einfach erstmal nicht. Ja, und dann haben wir natürlich, dann ist das alles geregelt sozusagen. Und am Ende dann, wie du gesagt hast, nachdem sie dann in diese super ausbruchssichere Zelle irgendwie überführt werden soll, erschießt ja Kelly Boomer.
Ja.
Wow, hätte ich nicht mit gerechnet. Das fand ich auch überraschend. Übrigens auch sehr bezeichnend, dass irgendwie die Go-To-Methode auf dem Schiff offensichtlich Mord ist. Das war so ein bisschen so, also irgendwie, ich weiß auch nicht, eher so Mord oder aber verprügeln. Schon alles bisschen, also in dem Militär möchte ich nicht sein.
Ja.
Und gerade auch Kelly, die ja wirklich nur da ihre Zahnarztausbildung macht, also die ist ja offensichtlich auch super traumatisiert und sie ist es ja auch, die sich für Tyrell eingesetzt hat. Da frage ich mich übrigens, ob sie vielleicht ein bisschen verknallt ist in Tyrell heimlich. Ich weiß es nicht. Also warum setzt sie sich da so für ein? Und aber auf der anderen Seite auch, ich verstehe ihre Motivation sogar noch besser als den Rest der Ingenieurscrew, weil eigentlich hätte ich damit gerechnet, dass die Ingenieurscrew loyal ist zu Tyrell.
Ja.
Und dass aber Kelly die einzige ist von den Ingenieuren, die sagt, Mensch, das ist doch absoluter Quatsch. Der ist kein Zylone. Wir müssen ihm helfen. Und dann die anderen ja aber auch in der Truppe sagen, er ist ein Zylone, wir können ihm nicht trauen. Und sie ja dann übrigens auch mit Prügel antwortet. Also die haben auch schon mal was von Reden gehört, aber egal. Und ja, also das ist so, ich weiß nicht, das fand ich irgendwie komisch. Ich hätte tatsächlich mehr Loyalität des Teams Tyrell gegenüber erwartet.
Hm. Ich fand die Serie, den Moment, in dem sie eben auch gegen die anderen Mechaniker oder wer auch immer da an der neuen Zelle da rumbaut, die Szene, in der sie auf die losgeht, echt ganz cool. So ein bisschen die bessere Variation dessen, was wir da vorher zwischen Sam Enders, dieser neuen Figur, und Starbuck gesehen haben, da beim Pyramid-Spiel. Weil ich glaube, da auch. Also einerseits klar, das ist ja wieder eine körperlich vergleichsweise, also schwächere Person, weibliche Person, die auf einen Mann losgeht, aber es ist tatsächlich, finde ich, so besser gelöst, weil eben auch nochmal klar gemacht wird, sie hat eigentlich körperlich rein, was die Körperkraft betrifft, eigentlich keine Chance, aber trotzdem diese unbändige Wut in sich. Und ich fand das relativ glaubwürdig auch so inszeniert, dass man eben schon merkt, boah, ist die sauer, aber eigentlich hat sie keine Chance, weil das ist eine Übermacht, die kommt einfach nicht dagegen an und einfach sie auch nochmal in so eine Ecke treibt, rein emotional, psychologisch, aus der sie dann raus eben so handelt, wie sie handelt. Also ich finde es ganz cool. Es schwächelt für mich ein bisschen daran, dass wir tatsächlich über Kelly relativ wenig wissen bisher. Also obwohl ich mag die Schauspielerin, ich mag Nikki Klein, die macht das alles gut, aber tatsächlich, du hast ja, stimmt ja, sie war in der ersten Staffel einfach nur so schmückendes Beiwerk. Sie durfte ab und zu mal einen Satz sagen, so Guten Morgen, Chief, und weg war sie wieder. Oder hier Schnapskessel, Schnapsbraune, so im Lagerraum. Aber ansonsten, ja, so richtig zu einer echten Figur ist sie erst geworden durch diese Entwicklung hier auf Kobol. Und da fehlt es vielleicht einfach so ein bisschen, um das glaubwürdig zu machen, was sie, oder nachvollziehbar zu machen, was sie tut. Aber ja, es ist überraschend, also insofern
Ja, auch die Szene zwischen Kelly und
nicht
Bolter.
ganz
Der hat
verkehrt.
ja dann versucht, Bolter zu erpressen. Und da habe ich ja gesagt, du hast ja gefragt, glaubst du, dass das nochmal zur Sprache kommt, was da passiert ist? Und da habe ich gesagt, höchstens, wenn jemand versucht, ihn damit zu erpressen. Tada! Ich hatte zwar nicht mit ihr gerechnet, aber hier haben wir die Situation, dass sie ja sagt, okay, er sollte Ryle halt helfen und er ja dann aber das ja nicht will und dann sie versucht, ihn damit unter Druck zu setzen, dass sie halt sagt, ich verrate halt, was passiert ist auf dem Planeten und wenn du das nicht willst, dann versuche eben Tyrell freizusprechen, weil damit hilfst du nicht nur Tyrell, sondern vor allem auch dir selbst. Also quasi nochmal so, also das ist eigentlich ganz clever gemacht, aber Bolter ignoriert sie irgendwie total. Also dem ist das alles scheißegal, habe ich das Gefühl. Und offensichtlich ist es ja dann auch so, denn als er ja dann Tyrell fast umbringt mit dieser Giftspritze, also das ist ihm alles scheißegal irgendwie, ja.
Ja, das ist auch. Genau, ich finde Kellys Entwicklung hier zu so einem Alpha-Tierchen schon spannend, interessant, weil es auch so ein bisschen ihrer Persönlichkeit und vielleicht auch ihrem Geschlecht, wenn man jetzt ganz, ganz so altmodisch draufblickt, nicht entspricht. Und auch tatsächlich, weil Ron Moore auch dezidiert gesagt hat, er will, dass es eben auch jetzt eine junge Frau macht, der man eben nicht sofort ansieht, oh wow, die nimmt jetzt hier quasi den Staffelstab von Tyrell und führt so sein Erbe weiter. Ist schon alles ganz cool gemacht. Andererseits, ja, es erfordert eben tatsächlich hier das knisternde Papier so ein bisschen, dass man ab sich, wenn man zu viel drüber nachdenkt, schon feststellt, ja, wirklich, Auch weil du gerade noch mal hier die Giftspritze ansprachst und die mögliche Erpressung Balters durch Kelly. Man muss immer davon ausgehen, dass es kein anderer mitkriegt. Und dass zum Beispiel Balter hier bei Tyrell und Boomer in der Zelle ist und keine Wache sieht hier, wie der einfach mal Gift spritzt. Und also, da sind
Ja,
Plotholes noch
genau.
und Löcher und riesengroß wie Löcher im Schweizer Käse drin, wenn man sie denn sehen möchte, ja.
Ja. Naja, aber auf jeden Fall war das war tatsächlich aber ein Plot-Twist, den ich so habe nicht kommen sehen. Und deswegen fand ich es ganz gut, ja. Und sonst, ja, also was heißt ganz gut? Aber also, dass Kelly dann so dieses Schicksal genommen hat, fand ich nicht gut. Aber dass sie genommen haben und so, das finde ich schon ganz clever auch. Also, da war ich überrascht. So, Punkt.
Ich möchte es auch nicht zu so viel verraten, aber ich finde, die ganze Situation, in der sie sich befinden, ne, von wegen, wir haben kaum Mechaniker, wir haben kaum Pilot, wir haben überhaupt kaum
Ja,
Fachpersonal
kaum
und
Männer, ja.
jetzt machen die eben auch noch wirklich Mist. Was machen wir mit solchen Leuten, die eigentlich sich eines Vergehens schuldig gemacht haben, was sie sofort diskreditiert und für den Rest ihrer Leben in einer Zelle oder vor Militärgericht befördern würde? Was machen wir mit solchen Leuten? Deswegen jetzt hier mit Kelly auch interessant die Frage, was machen die mit so einer Person? Weil einerseits geht
Ja.
gar nicht, andererseits, ist ja auch
Aber
nicht
ich
so, dass
meine,
sie
Lee zum
tausend.
Beispiel,
Ja.
der wird ja, der hat ja eigentlich das schlimmste Verbrechen begangen, das gibt,
Ja.
nämlich Verrat.
Ja.
Und trotzdem wird er eingesetzt, um hier auch die Pilotenverbände zu führen und so weiter. Das fand ich übrigens auch sehr spannend. Diese eine ganz kleine Szene, wo er ja gezeigt wird, wie er dem Piloten den üblichen Tagesplan irgendwie präsentiert, was halt ansteht und so weiter, wer welche Teams und so. Und ich fand es sehr spannend, die Loyalität der Piloten ihm gegenüber. Das hat sich natürlich in so ein bisschen mehr ich sag mal, im Larifari-Joking irgendwie so gelöst, nach dem Motto: Ach, wann sehen wir dich mal wieder bei einem Kartenspiel? Und er so: Gar nicht, weil ich bin eingesperrt. Und sie so: Ja, ja Mensch, wir können doch das Spiel zu dir bringen und so. Ich meine, natürlich geht es hier um Kartenspiel. Es geht nicht darum, dass sie sagen, wir sind so loyal und brechen dich irgendwie aus dem Gefängnis aus. Aber zumindest hatte ich das Gefühl, dass eine gewisse Loyalität der Piloten da ist. Und das fand ich halt ganz interessant, weil diese Loyalität im direkten Vergleich zum Beispiel bei den Ingenieuren zu fehlen scheint.
Ja. Ja.
Also ich glaube nämlich, dass die Piloten zum Beispiel, hätte man jetzt behauptet, Lee ist ein Zylone, da eher auf die Barrikaden gegangen wären. Und während die Maschinisten da ja irgendwie, Ingenieure, ja irgendwie, ja, der ist halt einer, Punkt.
Ich finde den Hinweis echt gut, ja, tatsächlich. Auch darüber habe ich noch nicht nachgedacht, aber ich denke auch, dass das mehr zusammenschweißt, ne, in so einer Piloten- oder Soldatengemeinschaft sich zu befinden und auch gemeinsame, sagen wir mal, Team-Meetings zu haben und in so einer Art Truppe auch organisiert zu sein, als jetzt die Leute, die im Maschinenraum arbeiten, ja, die vielleicht auch alle sehr autark arbeiten und vielleicht auch wie Kelly, ja, Leute sind, die sagen, eigentlich mache ich das jetzt nicht so als Hauptjob, sondern das ist eigentlich eher so ein Nebenbei-Dingens, damit die Sache machen kann.
Wobei eigentlich ist Tyrell ja in der gleichen Position wie Lee, nämlich dass er ja der Chef der, oder habe ich doch richtig verstanden, der Chef der Ingenieure ist.
Genau.
Und er da ja auch theoretisch so Meetings hat, wo er denen ja ihre Aufträge und so geben muss. Aber du hast schon recht, dass da die Zusammenarbeit natürlich sehr autark ist. Also die gibt es im Grunde nicht. Du hast schon recht, da gerödelt halt jeder für sich irgendwie selbst so vor sich hin. Aber ja, aber das fand ich noch ganz interessant. Und ich habe mich auch gefragt, warum haben wir diese Szene mit Lee? Und ich glaube, deswegen ist sie drinne. Ja. Weil man sich auch fragen könnte, wir haben ja hier so viele Szenen auch drin gehabt, wo man vielleicht gedacht hätte, dem hätte ich mehr gegeben und dem ein bisschen weniger. Und die hätte man vielleicht auch rauslassen können, weil sie ist halt für die Erzählung nicht wichtig. Aber sie ist halt für das Gesamtkonstrukt halt wichtig. Mhm. Und ich finde halt trotzdem auch spannend, dass, obwohl Lee ja Hochverrat begangen hat, ihm trotzdem noch die Aufgabe gegeben wird, eben diese Pilotenteams zu organisieren und auch selber quasi als Pilot zu fliegen. Einfach aufgrund der Tatsache, weil die halt nicht genug Piloten haben. Mhm. Aber wenn er jetzt wirklich ein richtiger Verräter wäre, dann wäre das doch die ideale Position, um eigentlich alles zu manipulieren. Und deswegen, also da denkt auch einer nicht, also das sagt mir ja eigentlich, dass Tai, glaube ich, im Grunde nicht seine Loyalität hinterfragt. Also er ist zwar enttäuscht davon, dass er seinen Vater verraten hat, aber ich glaube, seine Grundloyalität gegenüber dem Militär hinterfragt er nicht, weil sonst würde er ihn ja nicht machen lassen, oder?
Richtig, und Tai ist eben schwach in der Position, ja, der er sich gerade befindet. Okay. Und das macht ja auch diese und die vorhergehenden Folgen eindeutig klar, inklusive des Endes dieser Episode, in der eben Lee und Roslyn und die anderen an Bord des Raptors da mehr oder weniger freiwillig entkommen lässt. Das wird dann zwar so...
Wo es heißt, er soll schießen und dann sagt er, nee,
schieß ihn mal vom Bug, aber das alles wirkt so halbherzig im Sinne von, ja, eigentlich wollten wir ihn gar nicht wirklich irgendwie aufhalten.
Ja, ja.
Aber guter Punkt, um mir zu diesem Handlungsstrang weiterzugeben. Überhaupt die ganze Folge ist...
Ich habe noch eine Frage, tut mir leid, ich weiß, du willst weiter. Ich habe noch eine Frage und zwar, finden wir gut, dass Boomer getötet wurde?
Ich wollte erstmal sagen, ich will gar nicht weitermachen. Ich dachte, du gibst mir gerade einen guten Anlass, weil du bist jetzt komplett bei Lee und damit weg von dem Handlungsstrang, über den wir gerade sprachen. Aber finden wir das gut?
Also ich meine, finden wir dieses, dass es passiert ist, also weil Boomer ist somit, also die ist ja schon seit 2-3 Folgen raus aus der Handlung, weil sie ja einfach in diese Gefängniszelle eingesperrt ist. Das heißt, sie war eigentlich für die Handlung an sich nicht mehr wichtig und da wäre jetzt auch wahrscheinlich gar nicht mehr viel gekommen, weil sie wäre ja vielleicht einfach weiter eingesperrt geblieben.
Ja.
Deswegen sie dann jetzt zu töten, ist einfach nur konsequent, weil es gibt uns einen Schock-Value als Zuschauer.
Ja.
Aber es ändert nichts daran, wie es wahrscheinlich weitergegangen wäre, weil sie ja im Gefängnis gesessen hätte, sozusagen. Also da kann man sie auch so rausnehmen aus der Geschichte.
Nee, komplett.
Und,
genau
so. Deswegen, das finde ich eigentlich also als Schock-Value für die Zuschauer, so finde ich okay. Aber diese ganze Ich liebe dich, Chief und so, also ich weiß nicht. Das ist mir doch alles sehr Romeo und Julia. Und vor allen Dingen, der Chief, glaube ich, weiß das in dem Moment auch gar nicht so richtig zu schätzen. Und der ist ja auch weiterhin am Leben. Ich frage mich auch, was mit dem dann weiter irgendwie passiert. Also, ja,
Also, sagen wir mal so, diese Ich liebe dich, Chief, Dynamik hatten wir ja schon in der ersten Staffel. Und da mussten wir auch davon ausgehen, dass die Zylonen sowas wie Liebe oder das, was sie als Liebe bewerten, empfinden können. Sie haben eben eine sehr diffuse Vorstellung davon. Es ist ein Gefühl, dem sie hinterherjagen. Hatten wir ja auch schon andere Zusammenhänge, ne, mit Boomer und Hilo auf Caprica oder mit Sixon und Balter. Und das müssen wir schon ernst nehmen. Was es mit Tyrell macht, kann ich dir nicht verraten. Aber
okay,
zu deiner ursprünglichen Frage, da bin ich komplett bei dir. Sie hat eigentlich ihren Galactica-Boomer, hat ihren Zweck für die Storyline von wegen Attentat auf Adama erfüllt. Und da ist im Grunde nicht mehr zu holen, weil wir ja auch wissen, da ist noch eine Variante von ihr auf Caprica oder zumindest von Caprica gerade geflohen mit einem Baby im Bauch, die viel, viel reizvoller ist als Figur, als sie. Als sie, die offenbar da sitzt mit Gedächtnisverlust und sagt, ich weiß gar nicht, was passiert ist. Chief, Chief, hol mich hier raus, was ist los? Weil sie ist ja tatsächlich so sympathisch, dass jetzt alles ist und man hat ja auch ein bisschen Mitleid mit ihr. Sie ist, ja, sie ist Ballast im Grunde für die Story.
Ja. Genau, ja, ja.
Da ist nichts mehr zu holen tatsächlich. Und von daher, ich finde es ganz gut gelöst, weil einerseits hat man sich von der Figur, glaube ich, gelöst, die jetzt zu diesem Zeitpunkt redundant ist oder obsolet einfach gewissermaßen geworden ist. Und auf der anderen Seite, genau, hat man diesen Schocker am Ende da. Aber nicht so sehr, glaube ich, weil Boomer stirbt, sondern für mich mehr, weil Kelly dieses Attentat verübt. Wie hier Jack Ruby auf Lee Harvey Oswald, dem Todesschützen von Präsident John F. Kennedy, was jetzt so eine historische Parallele ist, die ganz eindeutig ist. Also auch wenn man sich so das anguckt, wie das gefilmt wurde, das sieht sehr, sehr ähnlich aus wie dieser News Report damals, als Lee Harvey Oswald von diesem Mann da erschossen wurde. Und genau, und in der anderen, im anderen Handlungsstrang auf Caprica, auf der Galaktik haben wir eben auch eine historische Parallele zu diesen Studentenprotesten an der Kent State University 1970, also diese Antikriegs-Vietnamkriegsproteste, aber eben auch an das Boston Massacre von 1770, wo auch Militärpersonal auf Zivilisten geschossen hat, um einen Aufstand niederzuschlagen. Und da gibt es auf jeden Fall auch nochmal Parallelen. Also man ist hier sehr, sehr topical in dieser Folge. wenn es für dich okay ist, gehen wir zu Tai und Lee und Adama Senior. Proteste gegen das von Colonel Tai ausgerufene Kriegsrecht enden mit dem Tod mehrerer Zivilisten an Bord eines Frachtschiffs. Aus Sorge vor weiteren Unruhen durch die Machtübernahme des Militärs flieht Rosalyn mit Unterstützung von Lee, Adama, also Apollo und weiteren Sympathisanten aus der Galactica-Crew aus ihrer Zelle und reist zum Diplomatenschiff Cloud 9, wo sie bei Tom Zarek Schutz findet. Commander Adama erwacht aus seinem Koma und übernimmt noch geschwächt wieder das Kommando. Feinheiten, Details da habe ich rausgelassen, darauf, zum Beispiel auf Ellen kommen wir dann gleich zu sprechen.
Ja, ja.
Ging das in eine Richtung, also, die du befriedigend empfandest, oder?
Ich fand, wie gesagt, spannend, dass sie dann hier tatsächlich es durchgezogen haben und gesagt haben, okay, wir machen hier jetzt so ein Revolutionsding. Ich fand auch interessant, dass dann aber die anderen Schiffe als Protest gegen den Ausruf des Militärrechts, also erstens, dass sie protestieren und dass sie dann aber auch da ansetzen, wo sie können, nämlich bei der Belieferung, also Lebensmittel etc. Und irgendwie war mir das gar nicht so richtig klar. Also ich meine, ich wusste, dass die sich beliefern, aber dass die Galactica so abhängig ist davon.
Ja, ja.
Das war mir nicht so klar.
Ja, ich finde überraschend, wie schnell das geht, ne, dass sich dass sich die zivile Bevölkerung gegen Tai und das Militär wendet, aber hier mit diesen Druckmitteln. Man hat das ja das Gefühl, es sind seitdem erst 24 Stunden oder vielleicht 2 Tage vergangen und schon heißt es, oh, wir sind abgeschnitten von den Versorgungslieferungen und im Grunde komplett aufgeschmissen seitens Tai. Und da dachte ich auch, also ich meine, bei allem Mangel an Kompetenz und Routine, den Tai eben offenbart in den letzten Folgen, ist es schon so ein bisschen wenig vorausschauend dann gewesen, dass er gesagt hat,
dass die auch keine Vorräte oder so haben, das ist alles ein bisschen komisch. Aber ich meine, das sollte ja natürlich, glaube ich, recht schnell auf die Spitze getrieben werden.
Ja, ja, ja. Was denn dazu führt, dass wir diese eskalierende Situation haben an Bord dieses Frachtschiffs Gideon, das mit 4 toten Zivilisten endet. Auffällig ist dabei, und ich glaube, das ist auch eine Parallele, wobei ich nicht so super versiert bin in amerikanischer Geschichte, dass ich das wüsste, dass man eben, also eine Parallele zu diesem Boston Massacre von 1770, dass man da eben auch in den darauffolgenden Jahrzehnten und noch weniger Jahrhunderten, als die Historiker darüber Gedanken machten, nie wirklich herausgefunden hat, wer schoss da zuerst auf wen oder von wessen Seite erfolgte da der erste Angriff, sondern einfach es irgendwann heißt, oh, da hat sich ein Schuss gelöst. Und ja klar, der kommt von Seiten des Militärs, aber man weiß eben nicht, ob es einen Anlass dafür gab. Aber dass es im Grunde für die Situation, ich wollte gerade sagen, keine Rolle spielt, ist Quatsch, es spielt schon eine Rolle in dem Sinne, dass sich beide Seiten jetzt eigentlich, das Militär, aber auch die zivile Seite, natürlich so eine eigene Mythologie um diese Szene, um diese Eskalation bauen können. Im Sinne von, ja, ja, das war ein komplett unprovozierter Angriff. Und das Militär sagt, nein, nein, der Typ hat mich angefasst und wollte mir die Waffe aus der Hand reißen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute, fruchtbare Grundlage, um die Geschichte zu erzählen, die es dann zu erzählen gelten wird in den kommenden Folgen. Ja,
ja, und vor allen Dingen interessanter, wir haben ja darüber gesprochen, dass es einen Mangel an Personal gibt und dass er ja auch gesagt hat, okay, wenn wir nicht genug Leute haben, die wir rüberschicken können im Team, dann nehmt halt irgendwie Piloten und also die, die da sind. Und offensichtlich hat der Pilot die Kontrolle verloren über die Situation. Also da hätte jemand mit stärkerer Hand durchgreifen müssen, der das irgendwie mehr im Griff hatte. Das finde ich dann auch schwierig. Also, weil er wirft ja dann auch quasi den Piloten vor, er hätte die Situation irgendwie verbockt.
Ja.
Aber in erster Linie ist es Ty, der die Situation verbockt hat, weil ihm das hätte klar sein müssen. Also, ja.
Ja.
Naja.
Ich glaube, er wird auch darauf angesprochen im Sinne von, ne, warum schickst du einen Piloten rüber, um den Job zu machen eines Soldaten und eines Offiziers.
Ja, weil wir einfach keine Soldaten haben, genau.
Ja, ja.
Aber auch die Tatsache, dass die Soldaten dann einfach geschossen haben, fand ich auch irgendwie ein bisschen, also die hätten mehr Disziplin an den Tag legen müssen. Das ist alles ein bisschen komisch.
Ja, die Nerven liegen blank, sagt man dann, glaube ich. Es ist ein bisschen chaotisch, all over the place, dieser Handlungsstrang rund um Ty und sein vages Kommando und die Situation, die er immer weniger unter Kontrolle hat. Ich meine auch, Teile davon wurden schon in vorhergehenden Folgen erzählt. Das macht es irgendwie so ein bisschen besser, weil wir ja wissen, dass es irgendwann dazu kommen musste, dass ihm die Situation entgleitet und zwar nicht nur zu Hause.
Ja.
Ich bin damit ehrlich gesagt ganz happy, aber es wirkt ein bisschen abrupt tatsächlich. Also dieser Punkt von, wir rufen das Kriegsrecht aus, zu nächste Folge beginnt, ziviler Ungehorsam, 3 Minuten später 4 Tote an Bord dieses Frachtschiffs, das geht schon alles sehr, sehr zackig. Es kann ja sein, dass seitdem auch mehr Zeit vergangen ist, als ich so wahrgenommen habe, aber
das ist ja das Problem, das wird uns so nicht gezeigt.
Ja.
Also für mich ist das auch alles so irgendwie gleich auf gleich. Das war ja auch das, was mich so überrascht hat, dass das dann so schnell, so stark eskaliert ist. Aber vielleicht ist auch eine allgemeine Unruhe ja sowieso schon da gewesen, weil ja Roslin einfach verhaftet worden ist.
Ja, das kann man so sagen, ja, tatsächlich. Und wir müssen ja uns auch in Erinnerung rufen, dass dieser Zwölferrat, das Quorum der 12, ja auch Repräsentanten sind der Zivilgesellschaft, nicht des Militärs. Und dass natürlich Ty auch dieses Quorum der 12 den Zwölferrat aufgelöst hat. Und das ist natürlich die ultimative Absage an den Willen des Volkes, im Grunde zu sagen, wir nehmen euch eure Stimme in der Politik. Was Mitstimmung, politische Mitbestimmung betrifft. Und ja, in dem Sinne, ja, alles gut, klar. Und dann natürlich auch die ganzen persönlichen Fissematetten hier zwischen Ellen und Saul, die einmal Hate-Sex haben dürfen. Auch spannend.
Apropos Hate-Sex, also vorher ist mir das nicht so aufgefallen, aber die haben null Chemie, oder? Also ich fand das überhaupt nicht, also unabhängig davon, dass ich es auch einfach nicht sexy fand, weil es soll ja so dieses, oh mein Gott, wir hassen uns und deswegen sind wir so überwältigt und eigentlich lieben wir uns und so. Und es ist ja dieses übereinander herfallen, aber ich fand das so, also ich fand das irgendwie sehr, wie sagt man, tollpatschig irgendwie. Also es war jetzt nicht hot.
Ja.
Es war so ein bisschen so, okay, mehr Chemie zwischen den Schauspielern, die ich mir auch erwartet. Aber ja, übrigens auch sehr lustig. Also ich habe ja gesagt, dass ich es gut finde, wie Ellen ja die ganze Zeit auch versucht, ihn zu manipulieren und so. Und ich meine, ich finde auch interessant, dass er sie auch direkt durchschaut. Also dass er genau weiß, was sie macht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, er geht ihr da mehr auf den Leim.
Ja.
Also das fand ich schon ganz gut, dass er da die Dynamiken auch sehr genau kennt. Aber ich musste sehr lachen, weil sie ja diese Manipulation und dieses Ja und wie ist es denn so und Adama würde es ja so nie machen, also so umgekehrte Psychologie und so, dass sie das alles in einem pink-seidenen Negligé macht.
Ja.
Also ich dachte so, okay, what the fuck, welcher Mann hat hier Regie geführt? Weißt du, das war auch so, warum? Also das ist so, ja, es ist so typisch irgendwie für diese Serie, wenn es um Frauen und Frauenbilder geht. Naja, gut, das nur so am Rande.
Es ist, ich stimme dir zu. Ich finde Ty als Figur zu schwach. Also, sag mal so, er versucht ja schon, sich zu beweisen und die Kontrolle zu übernehmen und Autorität zu vermitteln. Das Problem ist eben, er bekommt zu oft einen drauf. Er will eben Kara, also Starbuck, falten und da wird dann zurückgeschossen und letztendlich gehen wir als Publikum, glaube ich, meist aus den Szenen, der gemeinsamen Szenen zwischen den beiden raus und denken, ja, im Grunde hat Kara gewonnen. Er faltet den Chief für seine Affäre mit Boomer, aber letztendlich geht die Affäre eben weiter und der Chief beendet die auf eigenes Geheiß, also ohne jetzt Impuls von Tai und macht da eben auch nichts. Denkt sich, ja, shit, der Alte nervt. Aber
naja, also nicht auf eigenes Geheiß, sondern auf Geheiß von Adama, aber ja.
Ja, genau, der Umstände wegen. Aber er sagt dann eben, ich glaube auch an irgendeiner Stelle, ja, er sorgt dafür, dass hier kein Schnapsbrauen da in der Besenkammer. Und der Chief sagt, ich kümmere mich drum, sagt aber letztendlich, ja komm, egal, was der Alte da erzählt, wir haben unseren Spaß. Und auch in den letzten Folgen haben wir ja gesehen, Tai funktioniert nicht gut ohne Adama. Da wäre er auch der Erste, das selber zuzugeben. Er steht unter der Fuchtel von Ellen. Du hast recht, also das kleine Zugeständnis an die Stärke seines Charakters ist, dass er eben offenbar erkennt, dass er Schwächen hat. Das ist aber auch schon so seine eigene, glaube ich, so Glanzleistung, finde ich, als Figur.
Ja, aber das Schlimme daran ist ja, er erkennt das, aber er kann nicht über seinen eigenen Schatten springen, weil er schmeißt ja zum Beispiel auch seine Flasche weg, also dann holt er sie doch wieder, weil er nicht ohne kann. Und dann natürlich aber auch die Crew drumherum, die halt mitbekommt auch, dass er einfach zum Beispiel auch die ganze Zeit voll, also ohne Alkohol nicht zurechtkommt, also Duala, die ja dann auch wirklich Lee und so steckt, dass ja er quasi die ganze Zeit nur am Saufen ist.
Ja.
Und Tai, der ja irgendwie vielleicht auch denkt, er verbirgt es ganz gut. Also ja, es ist schwierig. Ich bin ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich enttäuscht bin. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich mich frage, ist das die mangelnde Schauspielfähigkeit des Schauspielers, der einfach ein schlechter Schauspieler ist?
Ja.
Oder ist die Rolle halt einfach so schlecht geschrieben?
Hm.
Weil ich hatte mir von Tai tatsächlich, als es dann darum ging, dass er das Schiff übernimmt, weil er da mal im Koma liegt, hatte ich mir wirklich eine gute Storyline erwartet. Weil ich fand, das hat echt super angefangen. Ich habe gedacht, wow, jetzt kann er mal zeigen, was in ihm steckt und kann hier irgendwie mal wirklich auch vielleicht auch uns wird auch eine andere Art von Commander vielleicht gezeigt. Also, dass er jetzt die Möglichkeit hat, das als Chance für sich zu nutzen und sich zu entwickeln und zu zeigen, okay, das Vertrauen in mich als Stellvertreter von Adama, das ist gerechtfertigt, ich kann das durchziehen. Natürlich hätte er hier und da stolpern dürfen, das ist gar nicht die Frage, also er muss ja nicht perfekt sein, aber ich hatte mir halt einfach erwartet, dass da viel mehr bei rumkommt, was wir stattdessen jetzt zu sehen bekommen und das ist einfach, finde ich, aber auch die einfachste, faulste schreiberische Lösung, ist halt Tai, der es nicht auf die Reihe kriegt und der halt einfach komplett die Kontrolle verliert und aggressiv reagiert, weil er es halt nicht anders hinkriegt. Und das finde ich als Plot langweilig.
Finde ich nachvollziehbar. Ich glaube, ich sehe es nicht ganz so kritisch wie du, aber ich finde das, ich finde es auch nachvollziehbar und ich denke auch, Tai funktioniert am besten im Zusammenspiel mit Adama Senior. Also mit Adama Senior so als führender Hand mit irgendwie klarer Perspektive und mit einer ordentlichen Packung Autorität und das jetzt eben Tai alles nicht. Es ist, es wird ein bisschen lang im Zahn hier schon. Wir sind jetzt in Folge 4 einer Reihe von Episoden, in der wir eben überwiegend sehen, dass Tai alleine nicht klarkommt und er immer wieder von anderen Figuren da nicht entblößt wird, aber es immer wieder darauf verwiesen wird, dass er eben nicht die Autorität und die Kompetenz hat, um die Situation zu handeln. Und ja, zu diesem Zeitpunkt ist es ein bisschen viel und ein bisschen schwach. Und dazu kommt eben auch, ja, die ganze Dynamik mit Ellen, die, wie gesagt, die ist ja so als möglicher Handlungsstrang, der sich da auftut, auch gerade so mit Blick auf Allens zukünftige Rolle in der Flotte, in der Politik, im politischen Geschehen, schon reizvoll, aber es leidet vielleicht ein bisschen an der mangelnden Chemie zwischen den beiden Schauspielern. Ich tröste mich immer damit, dass so Allen vielleicht Saul auch ein bisschen so als ihren Puppy-Dog, als ihren Schoßhund behandelt und im Grunde dass so ein Typ Frau ist, die sich sehr darin sonnt, dass sie im Grunde die Oberhand hat. Dann wiederum frage ich mich, wie sie es geschafft hat, trotz ihrer 50 plus Lebensjahre selber noch nicht irgendwo in der Politik oder sonst wo einem mächtigen Arm Fuß zu fassen, sondern offenbar relativ zufrieden damit ist. Die bessere Hälfte zu sein von Colonel Tai.
Ja, so Trophy Wife, ja. Wobei man hat ja auch gesehen dann in der Vorgeschichte, dass ja nicht nur Tai irgendwie total abgestürzt ist mit dem Alkohol, sondern auch sie. Das heißt, vielleicht war da eine Unzufriedenheit da, dass sie eben im Leben nicht weitergekommen ist als die Ambitionen, die sie hatte und deswegen hat sie sich halt auch besoffen und halt mehr oder minder vor sich hin vegetiert. Also das wäre vielleicht auch eine Variante, ja. Und sie sieht halt jetzt in der Situation, in der sie jetzt ist, halt vielleicht ihre Chance gekommen. Die Chance, die ihr Leben, sie ist auch so ein Typ, ich glaube, sie würde die Schuld dafür auch anderen geben. Also die Chance, die das Leben bisher immer Hitler verweigert hat, hat es sie jetzt gegeben. Ja. Dafür mussten halt einfach nur 8 Billionen sterben oder so, aber ist okay.
Ich denke, es wird besser. Teil als Figur wird reizvoller. Ich glaube, sie finden ihn noch zu diesem Zeitpunkt in der Serie, aber ich möchte es auch nichts versprechen, was am Ende dann Battlestar Galactica nicht halten kann. Deswegen bin ich da vorsichtig. Aber diese ganze psychologische Komponente, ja, ich finde das auch ein bisschen sehr flach, ein bisschen on the nose, ein bisschen zu offensichtlich, dieses umgedrehte Psychologie-Ding, so von wegen, ja, Bill, Dame wird das Ganze nie tun, aber hier, Saul, ich weiß, du machst dein eigenes Ding, du schaffst das schon, ja, du hast eben hier so deinen eigenen Führungsstil und ich denke mir, ja, das ist so, ich meine, es macht sich besser, dass er anerkennt, dass er das durchschaut hat, weil er es ja letztendlich trotzdem macht. Ich würde das im Vergleich zu dem, was da psychologisch zwischen Balta und Hetzix, was die da für ein Spiel spielen, viel, viel weniger reizt es einfach, weil im Kontrast dazu haben wir eben Balta und die Frau in seinem Kopf, die ihm da so Sachen einflüstert wie, guck mal hier, also dann nach diesem Zwiegespräch mit Kelly und diesem Erpressungsversuch so von wegen, oh, sie hat uns Toaster genannt, Toaster, das ist doch rassistisch. Willst du, dass deine Tochter unter einer Assistin leidet, sie ist ein halber Toaster und so. Ich finde, das ist so viel lustiger und witziger, auch weil Borte eben alles dafür tut, nicht darauf zu reagieren und immer so zu. Und du merkst richtig auch im Spiel hier von James Callis, wie er so vermitteln will, so von wegen, diese Frau existiert nicht, sie existiert nicht, das ist alles nur eine Stimme in meinem Kopf. Lalalala. Und das ist einfach so viel reizvoller als dieses sehr, sehr vordergründige, offensichtliche, was da abgeht zwischen Ty und Alan und vielleicht. Ja, hättest du ihm besser getan, dass diese beiden Handlungsstränge nicht so nah beieinander sind, aber was weiß ich. Also. Ich möchte ja auch entgegenkommen, ich sehe es ja auch.
Das ist Ty und die Konsequenz aus der Geschichte ist, dass halt tatsächlich es Roslyn mit ihrer, ich sag mal, Crew in Anführungszeichen gelingt, dann zu fliehen.
Ja.
Und zwar in erster Linie deshalb, weil ja Duala auch geholfen hat. Und das ist ja auch das, was am Ende dann Ty ja auf der Brücke dann sagt, wer war hier der Verräter? Wer hat geholfen? Und du alle so, schau mal in die Gegend. So, ja.
Also, Geta das heißt, ist, glaube ich, der Einzige, der noch wirklich loyal ist, Ty gegenüber, den wir so sehen. Ja. Also, der spricht also, sie auch drauf an.
Ja, also ich frage mich halt, also Duala ist wem Duala gegenüber denn loyal ist, weil ich glaube nicht, dass es Roslyn ist. Ich glaube, ich schätze das so ein, dass sie sieht, dass Ty die Kontrolle verliert.
Ja.
Das heißt, er ist niemanden, auf den man sich in dieser Situation verlassen kann. Also muss sie zur Alternative. Die Alternative ist Roslyn.
Ja.
Und deswegen geht sie dahin. Aber ich glaube persönlich, dass ihre Loyalität Lee gehört.
Ja, das.
Und weil der quasi auf der Seite von Roslyn ist und sie halt auch jetzt natürlich keine andere Alternative hat, sagt sie, okay, dann schlage ich mich mit ihr auf die Seite von Roslyn. Naja, und die ist ja dann quasi jetzt ausgebrochen und landet ja dann also mit Lee und dem, wie hieß der nochmal, der Soldat, der dann keine größere Rolle bekommen hat.
Corporal Venner.
Ja, der ist doch mitgeflohen, oder nicht? Doch, ich glaube.
Ich glaube, ja.
Also auf jeden Fall landen sie ja dann auf dem Diplomatenschiff Cloud 9 und da steht ja dann Tom Sarek. Und ich so, ja, okay. Und du hast ja schon eben gerade gesagt, also wir haben ja gesagt, dass das alles so ein bisschen sehr schnell gegangen ist. Die waren sehr schnell organisiert und dann war auch irgendwie alles sehr schnell auf die Spitze getrieben und so. Und wir sind uns ja einig, dass das eigentlich ein Problem ist, weil wir hier alles, also dass das ein Problem der Schreiber war, weil hier halt alles irgendwie auf kleinsten, engsten, schnellsten Raum auf den Punkt gebracht werden sollte, damit es in eine Episode passt. Aber man könnte vielleicht auch vermuten, dass Sarek im Hintergrund da vielleicht schon seine Fäden gezogen hat. Also der hatte quasi die entsprechenden Gruppen, Mechanismen und so weiter alle schon bereitstehen. Also vielleicht hat er schon im Hintergrund ganz, ganz viel Unruhe gestiftet und hat da irgendwie seine Truppen irgendwie organisiert gehabt, sodass in dem Moment, in dem dann die Chance sich ergab, er einfach nur noch hat sagen müssen, okay, ihr demonstriert, ihr macht das, ihr macht jenes. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Zarek im Hintergrund auch schon einiges an Fäden gezogen hat. Und deswegen hat mich das auch nicht überrascht, dass er dann da plötzlich stand und sich sozusagen als eine Art Oberretter der Regierung gemacht hat.
Ja, Tom Sarek macht eigentlich nie irgendwas, was offensichtlich schurkisch ist. Auch damit die nicht zu weit vorweggreifen, aber wenn man nochmal, und ich erwarte jetzt nicht von dir, dass wenn die du die Serie zum ersten Mal guckst, dass du jetzt hier das Haarkleid dokumentierst, was eben Tom Sarek in jedem Moment sagt, aber wenn man darauf achtet, fällt einem eben schon auf, dass er nie irgendwas tut, was irgendwie widerrechtlich ist oder intrigant wirkt. Also das ist tatsächlich genau wie die Qualität, also die wie Hetzigs in Bolters Kopf sehr, sehr persönliche Definitionssache, wie man so eine Figur bewertet. Also man kann darauf blicken und natürlich sagen, haha, natürlich, der alte Strippenzieher. Aber vordergründig ist all das, was er tut, auch in dieser gegen Ende der ersten Staffel, als hier diese Zwölferrad-Episode und so weiter, wo er eben ab sehr prominent gefeatured wird, aber auch eben in der allerersten Folge, wo er da diesen Gefangenenaufstand anzettelt und so weiter. Also im Grunde ist er eine Figur, wenn man denn möchte, die man gut finden kann oder deren Taten man gut heißen kann. Also und auch hier, klar, das kann man so sehen wie du, so im Sinne von, der hat da eben schon im Hintergrund hier alles darauf vorbereitet, dass es so enden wird. Aber vielleicht ist er auch einfach nur ein komplett stabiler Typ, der sagt, ich schlage mich auf die Seite des Guten oder der Guten.
Er ist zumindest ein Typ, der, ich sag mal, sein Fädchen nach dem Winde zu drehen weiß. Das glaube ich schon.
Ja.
Und also der nutzt da seine Chancen für sich und nutzt auch die Situation aus und so. Und dass er da jetzt halt gleich steht, fand ich auf jeden Fall auch sehr spannend.
Ich meckere ein bisschen viel rum, dabei fand ich in Summe die Folge gar nicht so schlecht. Mhm. Ich freue mich darüber, Richard Hatch wiederum zu sehen als Tom Zarek. Das wird natürlich ein bisschen gespoilert, weil sein Name im Vorspann steht. Und wenn er dann so 2-3 Minuten vor Schluss auftaucht, ist das so, ach, stimmt ja. hätte man vielleicht auch anders lösen können. Zudem fand ich jetzt die Flucht von Rosalind nicht wahnsinnig überzeugend. Also
total easy, oder? Wenn ich so leicht fliehen kann.
Es ist unglaublich viele Leute unterstützen diese Flucht. Es sind ja nicht nur Lee und Duala und Billy und die Priesterin Elosha, sondern da sind eben auch noch ganz viele Pilotinnen und Piloten dabei. Und ich glaube hier Hotdog und Racetrack und wie sie alle heißen, die wirken dann eben auch noch mit. Und dann sagt eben Ty, ja, schieß ihn einmal vor den Bug, aber bitte ja nicht verletzen oder irgendwas riskieren. Nee. Und ach, Cloud 9 ist so busy, das Hangardeck, da können wir die nicht angreifen, ohne jetzt irgendwie Zivilisten zu gefährden. Dann Schnitt zu einem visuellen Effektshot von der Einflugschneise zu Cloud 9 und da ist niemand. Und ich denke mir, so busy scheint es aber nicht zu sein dort. Das ist so vor.
Wobei, in dem Fall wurde uns ja auch gesagt, wir haben ein Besatzungsproblem. Also, das ergibt doch irgendwie auch ein bisschen Sinn, aber natürlich hast du recht.
Es sind sehr viele Leute dabei, die plötzlich da mitwirken und die Flucht dann doch vergleichsweise einfach machen. Da sind ja dann auch noch die zwei namenlosen Soldaten, die hier Rosalind in die Arme nehmen und sie quasi hier durch die Gänge zerren und auch die offenbar wirken da ganz viele mit. Also, da gibt es unglaublich große Sympathien seitens des Militärs für Laura Rosalind und ihre Anliegen und für hier die Priesterin und das ganze Spirituelle und so weiter. Also, scheint mir alles ein bisschen einfach zu gehen, aber gut.
Ja. Ich meine, sie hat ja dann auch noch diese Rede an diese blonde Soldatin, wo sie ja auch noch Überzeugungsarbeit irgendwie leistet. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, aber ich glaube, ja. Und aber auch zum Beispiel, wir haben übrigens auch noch die Szene, bevor sie ja dann fliehen, in der Lee sich vom Papa verabschiedet.
Ja, stimmt.
Und das fand ich aber auch, weil er wirklich aber dann auch sagt, er sagt wirklich goodbye. Und dann dachte ich so, okay, verabschiedet er sich jetzt, weil er geht? Mhm. Oder hat er quasi abgeschlossen mit seinem Vater im Sinne von, er glaubt, dass sein Vater stirbt?
Ja.
Das fand ich nämlich auch, es war so zweideutig. Dann dachte ich so, okay, mal gucken, hoffentlich lassen sie Adama jetzt nicht sterben am Ende der Folge.
Nee.
Und war ja auch nicht.
Nee, und er sagt ja dann noch die schönen Worte, Papa Adama soll es ihm bitte nicht übel nehmen, was er da tut. Und das sind tatsächlich so die Highlights für mich. Ich habe mich auch gefreut, hier Racetrack nochmal zu sehen, diese Unterredung zwischen Rosalind, die dann Überzeugungsarbeit leisten muss, damit sie fliehen lässt. Ich fand das auch ganz cool. Es wirkte so ein bisschen wiederum forciert, so von wegen, wir haben jetzt eine Werbeunterbrechung und wir brauchen noch mal, die Flucht muss kurz aufgehalten werden, damit wir so einen kleinen Cliffhanger-Moment haben vor dem Werbebreak. Aber da ist schon viel Gutes dabei. Ich habe mir noch angehört im Podcast-Kommentar, dass Billy tatsächlich an Bord der Galactica bleibt. Und das ist ja noch eine Connection, warum Duala tut, was sie tut, weil sie den Schauspieler freistellen mussten, weil er irgendwie 2 Wochen abwesend war und hat einen Piloten für CW, für den Sender gedreht hat und in seinem Vertrag stehen hatte, sie müssen ihn freistellen, weil er eben nicht zum regulären Cast gehört für andere Projekte. Und deswegen gesagt haben, okay, er kann eben nicht mit Rosalind. Und das hatte produktionstechnische Gründe, was ich ganz lustig fand.
Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde das als Entscheidung für die Story wirklich richtig gut, weil es hat sich ja schon abgezeichnet vorher, dass er sehr kritisch manchen Entscheidungen von Rosalind gegenübergestanden hat, aber sich ihr gegenüber loyal verhalten hat, solange sie sich noch innerhalb der Regeln befunden hat. Mhm. Also zum Beispiel erinnere ich mich da an die Szene, wo wo es ja darum ging, ob sie Halluzinationen hat und
Ja.
wie die Medikamente nimmt und so weiter. Und dann hat er ja auch gesagt, also Moment mal, statt dass wir hier interpretieren, dass du irgendwelche Visionen hast, könnte man genauso gut auch sagen, es sind vielleicht Nebenwirkungen von den Medikamenten. Also er war immer der, der das Korrektiv für sie war. So eine Art auch moralische Instanz, hatte ich ein bisschen das Gefühl. Und hat sie da auch so ein bisschen entsprechend begleitet und hat auch wirklich gesagt, was er meint und auch war kritisch, aber immer nur ihr gegenüber. Das heißt, niemals, wenn andere dabei waren. Und was natürlich auch seine Loyalität ihr gegenüber zeigt. Und dass er dann aber beschließt, tatsächlich an diesem Punkt zu sagen, ich wende mich von ihr ab, obwohl er die ganze Zeit so loyal ihr gegenüber gewesen ist, auch in kritischen Situationen, das finde ich, hatte schon Impact. Also fand ich, weil es einfach sehr deutlich zeigt, dass er ihre Handlungsweise als tatsächlich auch falsch also ansieht und gegen eben die Gesetze. Und das fand ich super, weil uns ja Russell doch immer so als, Russell wird uns ja immer so als die, also als auch also moralisch integere Instanz, Gewinnerin, und sie hat immer Recht gezeigt. Und dass ein Billy dann aber sagt, von dem wir wissen, der ist definitiv ein guter Kerl und hält sich an die Regeln. Nee, sorry, das geht mir zu weit. Das fand ich als Einordnung hier sehr gut. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Auch wenn es natürlich jetzt, wie wir wissen, so nicht geplant war,
Nein,
aber sie haben
nee,
es ganz gut also
nee.
rausgeschrieben dann.
Ja, sagen wir mal so, es ist nicht eindeutig. Ich meine, Ron Moore erzählt das so anekdotisch, aber es kann
Ja.
natürlich sein, dass es so oder so gemacht
Ist
hätten, weil
aber auch
es
schon ganz
fühlt
schön
sich.
arschig zu sagen, wenn wir ihn freistellen müssen für Piloten, dann schmeißen wir ihn ganz raus.
Nein, nein, nein. Er hat gemeint, wir konnten ihn für die folgende Woche nicht gebrauchen oder wir hatten ihn einfach nicht für einen
Ja.
Dreh da. Das heißt ja nicht, dass er jetzt komplett aus der Serie rausgeschrieben wurde. Das
Ah,
auf keinen
okay,
Fall. Nein, nein.
ich dachte, er wäre ganz
Nee,
draußen.
den Spoiler kann ich auch ruhig mitgeben. Er hat einen Piloten gedreht für CW, der ging nie in Serie. Es blieb bei diesem Piloten. Also,
Ja,
das ist jetzt
wie
nicht,
es oft so ist,
wir wissen
ja.
jetzt nicht von dem Schauspieler, oh, der ist doch der Superstar aus dieser anderen Serie, die 2005
Das
startete. Nein,
wüssten wir, ja,
das
genau.
wüssten wir, glaube ich, dann. Nein, nein. Also, dahingehend keine Sorge. Und ja, es fühlt sich ja komplett organisch an, komplett richtig, dass er sagt, bis hier und nicht weiter, diesen Schritt gehe ich eben nicht mehr mit. Ich finde, das ist dramaturgisch sehr gut gelöst. Ich gucke ein bisschen kritischer, glaube ich, auf Rosalind als du, weil ich finde sie gar nicht so super integer. Sie hat schon mehrere Momente gehabt, in denen sie eben eindeutig egoistisch oder so aus sehr diffusen Beweggründen gehandelt hat und auch ihre Macht tatsächlich, ich möchte nicht sagen, missbraucht hat, aber schon sehr gezielt einzusetzen wusste. Und dieser Moment, in dem sie eben, ich weiß, klar, Menschheit tot und alle weg und Milliarden leben und ich weiß, aber trotzdem, in dem Moment quasi, in dem sie habt diesen einen humanoiden Zylon da auch in diese Luftschleuse steckt und ihn ins All feuert, dachte ich schon, so spätestens ab da, so, Also
Okay.
wenn das jetzt nicht die nette Mary McDonnell wäre, so die Donnie Darko-Mama,
Ja.
dann würde ich da wahrscheinlich anders drauf blicken. Aber ja.
Aber bedeutet das dann, dass zum Beispiel jetzt die Tatsache, dass Roslyn und Zarek so zusammen jetzt, also auf einem Schiff zumindest erstmal sind, ist das so ein bisschen so eine Vorstellung, so nach dem Motto, oh mein Gott, was erwartet uns da jetzt vielleicht, wenn die beiden auf die Idee kommen, zusammenzuarbeiten?
Sie sagte ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund, schätze
Ja.
ich. So oder
Ja,
so
naja,
ähnlich, ich
gut.
paraphrasiere.
Also sie wird dafür, dass sie keine Politikerin war oder
Nee,
beziehungsweise
sie
nur
war
so eine
ja.
kleine
Ja.
Politikerin quasi, kleines Licht, agiert sie schon sehr politisch jetzt.
Ja. Und dann kommt Adama wieder, darüber müssen wir noch kurz sprechen.
Da steht er plötzlich und auch
Ja.
noch im Bademantel.
Was ist
Fand ich
da
auch
los auf
cool.
meinem Schiff? Was?
Ja.
Papa ist zurück. So,
Ja.
was?
Muss mal kurz aufräumen. Ist die, wie war das, ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch? So ähnlich fühlt sich das ein bisschen an. Ja, also die Tatsache, dass er da halt wirklich auch so quasi, also es sah ja so aus, als hätte er sich direkt von der Krankenstation auf die Brücke begeben, und es passt natürlich auch sehr zu Adama. Ja, und spannend. Also ich bin gespannt, was er jetzt zu dem ganzen Chaos sagt. Weil das ist ja wirklich ein Riesenchaos, das ihm da präsentiert wird.
Er ist loyal Tai gegenüber, muss man ja sagen. Er sagt, ich habe auch Fehler gemacht, ich bin auch nicht frei von Fehlern. Es wird sich eben zeigen, ob das jetzt auf, ich wollte gerade sagen, es wird sich zeigen, ob das jetzt reine Höflichkeit ist, aber Dama Junior, also Senior Commander Dama ist eigentlich nicht der Typ für Höflichkeiten. Deswegen wird er das auch schon so meinen. Also Saul Tai ist ein enger alter Freund von ihm und ich glaube, er verzeiht da auch sehr, sehr viel. Aber er weiß ja auch noch nicht im Detail, also der Commander,
Ja.
was Tai in seiner Abwesenheit da alles gemacht hat.
Aber ich meine, stell dir mal vor, du bist da quasi kurz, also es war jetzt verhältnismäßig kurz nur im Koma, und also du bist dann kurz beim Koma, bist dem Tod gerade von der Schippe gesprungen, kommst zurück und es ist Militärrecht ausgerufen. Dein Sohn ist ein Verräter und gar nicht mal auf deinem Schiff und irgendwie Boomer ist tot. What the fuck? Und vier Zivilisten auch.
Aber das
und
weiß ja Commander auch damals keine Versorgung. Zum Teil,
ja. Ja, das weiß er ja in dem Moment alles nicht. Aber was
doch,
ich meinte,
das
ist,
weiß er natürlich. Sein Sohn hat sich doch schon gegen ihn gewandt vor der.
Ja, das schon, aber ich meinte jetzt, dass er. Ja, aber das ist dann noch so weiter eskaliert ist alles einfach. Und die zivilen Toten und die Aufstände und so weiter. Also ganz ehrlich, ich hätte mich auch gefragt, wie lange war ich im Koma? Weil, also da ist ja so viel passiert jetzt in dieser kurzen Zeit. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht.
Ja, also die Sache mit dem Kriegsrecht, das wurde ja auch vorher etabliert in eine Folge zuvor. Das ist etwas, was Dama nicht gut heißen würde. Und da wird sein alter Buddy Saul einiges zu erklären haben.
Tja.
Wir freuen uns auf die nächste Folge. The Farm. Zu Deutsch Die Farm. Macht es einfach auf jeden Fall. Das wäre dann Folge 5 der dritten Staffel. Oder haben wir noch was zu sagen zu hier Leben und Sterben ohne Hilfswerk?
Also am Ende, wie gesagt, wird ein guter Rahmen um die Folge geschlossen.
Ja.
Mit dem Blutstropfen von Boomer. Aber ansonsten, ja.
Der sagt, Ron Boone, sein Podcast-Kommentar komplett computeranimiert ist. Sah für mich sehr überzeugend aus, also für Anno 2005. Respekt. So. Ich habe tatsächlich auch nichts mehr, außer dir zu sagen, danke für das Gespräch, ist immer wieder cool und danke an alle Menschen, die uns zuhören. Ihr könnt uns gerne fördern unter patreon.com/bahnhofskino und natürlich schreibt uns euer Feedback, eure Fragen, Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise, sonstiges an galaktikapodcast@gmail.com und hört Britt Maries Podcast, hört meine Podcast. Habt eine gute Zeit.
Bis dann, ciao.
Bis dann, bye bye.
Oh.